Alfred.
Muss ich euch halt ins Ohr brüllen?
Ja.
Seid ihr schon wieder alle am Saufen hier?
Ja.
Ich habe aber Hasseröder 4 nur hier stehen. Dieses 4% Bier, voll geil.
Warum?
Das ist frisch, das ist sommerlich, das ist schön, das ist ein Traum.
Und Metal, es ist auch Metal.
Naja, weiß ich nicht.
Ja.
4% ist Metal.
4 sowieso. 4 ist so nah an 6, ja, dass es fast schon Metal ist.
Ja. Nächste Platte heißt 4%. Bang. Fertig.
Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Da bin ich dabei.
Aber ohne. Dann ohne Maurice.
Immer rinnende Wunde. So ist richtig.
Unter 5%.
Ich glaube, mein Handy noch auf still, war. Sicher ist sicher.
Oh, unter, 5, recht.
Unter 5% trete ich aus.
Was, Georg trinkt jetzt 4% Bier? Ich steig aus. Das geht nicht.
Okay, nur mal ernst. Jetzt stellen
aber
wir
uns. Ich bin lieber Dieter.
Ich kann nicht. So.
Jetzt stellen wir uns alle den Trailer vor. Metal Talk. Nee, guck mal, weg.
Ich höre ja nur wildes Gezerre. Egal.
Bei mir ist tatsächlich gar nichts. Bei mir ist ein super Qualitätsmikrofon dran.
Nein.
Nein.
Mann, lass mich. Ich hatte ja, kein
nein.
Besseres.
Ja, nein, keine Ahnung.
Los jetzt hier, ab die Post.
So, wunderbar.
Eternity Metal Talk.
Was auch immer.
Na, herzlich willkommen zur 7. Folge des Eternity Metal Talks. Lang ist's her, schon wieder. Und dieses Mal war es aber auch echt schlimm. Asche über unser Haupt. Vielleicht sollten wir für die Kommentare dieses Podcasts uns vorstellen, dass vielleicht mal jemand einen Vorschlag macht, was man tun kann, wenn man nicht alle zusammenkriegt. Wie aber auch zum Beispiel heute. Aber zumindest anwesend ist heute der Dan.
Einen wunderschönen guten Abend.
Der Georg.
Moin moin.
Und der Maurice. Die Caro hat es leider nicht geschafft, wir wissen aber auch leider nicht warum.
Weggespült auf dem WGT.
Flupp. Vermutlich.
Ja. Schwimmt ihrem Korsett hinterher.
Ich muss es kriegen, los.
Ja, wir sind heute sehr albern, habe ich den Eindruck, aber das ist ja auch okay. Wir
und das liegt nicht am Alkohol.
Nein,
ich trinke nämlich nur 4% Bier.
Ganz genau.
Okay, wollen wir uns mal der Kommentare der letzten Folge zuwenden. Und zwar hat da als erstes der Sebastian geschrieben: Hallo liebe Leute, euch ist bewusst, dass Schweigen ein gutes Zeichen für ein gutes Qualitätsniveau ist. Dennoch hier mein Feedback. Diese Folge war super. Der Kerl vom Barter Metal Open Air ist ja mal eine sympathische Type. Interessante Geschichten und auch Ansichten. Schön, dass man auch als kleineres Event Chancen von der Bevölkerung bekommt. Mehr davon. Zu eurer Konzertempfehlung, Paganfest, Bornholm ist ein echter Tipp, seitdem ich sie von Bathory, den Song Valhalla aus der Compilation Tool Heart, A Hungarian Tribute to Bathory, hatten sie mich direkt und die Diskografie ist nun mein eigen. Die neue Scheibe haut auch ordentlich rein, muss aber gestehen, dass March for Glory and Revenge einfach noch mehr Epic innehält. Wunsch, keine 4 Wochen mehr bis zur nächsten Aufnahme. Das war nichts. Eine Aufnahme alle 2 Wochen wäre toll. Ich kann verstehen, dass ein solcher Podcast ein gewisses organisatorisches Geschick innehalten muss und darum etwas Vorlaufzeit benötigt. Aber man wird ja noch einmal träumen dürfen. Weiter so.
Ja, das ist schön, dass die Frequenz so gewünscht wird, so eine hohe, aber wir haben es halt tatsächlich nicht geschafft, aber dann passieren Sachen wie zum Beispiel, dass ich in Berlin bin und wir uns auch vornehmen, dass wir zusammen dann live einen Podcast machen, wo alle da sind irgendwie physisch und ich habe dann Trouble mit dem Hotel und irgendwie hat es halt eben nicht geklappt, dann war Maurice war auch unterwegs und ja, also wir, das ist tatsächlich, wie es da steht, das ist ein gewisser organisatorischer Aufwand bei uns und manchmal fehlen dann halt eben auch Leute, aber das, ja, das ist halt, wie es ist. Aber wenn die Qualitätsniveaus dann immer noch dann gut sind, ist doch prima.
Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich so eine deutsche Podcast-Geschichte oder generell so in deutschen Foren, dass wenn man nichts zu motzen hat, dann sagt man nichts und das muss man dann annehmen.
Das ist so,
dann nimmt man das eben als Kompliment.
Ja, allem Anschein nach, ja.
Es ist auch, muss man auch ein bisschen dazu erzählen, dass halt gerade in den USA oder auch in England halt viele Podcaster das halt auch jetzt nicht gerade hauptberuflich machen, aber halt eben das auch wirklich ein Teil von ihrem Geschäftstreiben ist. Ne? Also ich gucke auch viele, wahrscheinlich wie ihr auch, Podcasts jetzt zum Thema IT oder so. Und das sind halt eben professionelle Podcaster oder auch die Jungs jetzt vom Metal Hammer zum Beispiel, um mal eine Konkurrenzveranstaltung zu erwähnen aus UK, die machen halt auch nichts anderes. Und dass die das natürlich schaffen, einmal die Woche, das ist klar. Wir machen nebenher auch noch andere Dinge und deswegen sei es uns gestattet, dann mal auch eine längere Pause zu machen.
Ja, so schade das ist und vielleicht fällt uns ja noch was ein, wie man dann die Pausen überbrücken kann oder so, aber da müssen wir erst noch kreativ werden.
So sieht's aus.
Okay, des Weiteren haben die gute Lara sich mal wieder gemeldet und sie schrieb zur letzten Folge, das Gastgespräch war sehr interessant, hat man mal einen guten Eindruck hinter die Kulissen bekommen und schön zu hören, dass ein Festival bewusst nicht zu groß werden will. Leider ist das Festival für mich echt zu weit weg und Black und Pagan ist halt auch nicht so mein Geschmack. Generell finde ich die Idee, alle 3-4 Ausgaben so ein Gastgespräch zu haben, sehr gut, frischt das Ganze auf.
Das ist doch schön. Ja, und das mit den großen Festivals, glaube ich, machen viele bewusst. Also auch vom Rockhard weiß ich, dass die auch aus dieser Location nicht raus wollen, weil sie einfach sagen, wir wollen das so haben, das soll diese Größe haben, alles drüber funktioniert einfach für uns nicht. Finde ich auch gut so. Also ja, man kennt ja Konzerte oder auch Festivals, die sich echt immer größer geworden sind und dann einfach nicht mehr funktioniert haben. Zum Beispiel das Große in Holland. Gibt es heute nicht mehr. Von daher.
Achso, Dynamo meinst du, ja.
Ja, genau. Und deswegen finde ich auch diese Attitüde auch von Bartha zu sagen, das so läuft's und nicht anders, finde ich absolut perfekt.
Ja.
Recht haben sie.
Vollkommen richtig. Auch jetzt hier nochmal in dieser Folge nochmal ein großes Dankeschön an Heiko nochmal, dass er uns zur Verfügung stand. Und ich glaube, wir stimmen da auch alle zu, dass wir sowas gerne immer wieder machen wollen. Und wir schauen einfach mal, was sich so in der Zukunft dann ergibt.
Absolut.
Und das wird ja auch nicht nur dabei bleiben, dass wir Gastgespräche mit Festivalveranstaltern machen, sondern wahrscheinlich auch eben mit Produzenten oder auch mit einzelnen Bandmitgliedern oder das, was halt kommt, das nehmen wir so mit. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall, wie Lara selber sagt, das Ganze nicht nur auffrischen, sondern dem Ganzen eben auch inhaltlich sehr zutun.
Yep.
Korrekt. Okay, so viel zu dem Feedback zur letzten Folge. Im Normalfall haben wir jetzt hier die Sparte Aktuelles auf Eternity, wo wir erwähnen, welche Bands Reviews haben, welche Stories wir haben, etc. Zusammen mit den Konzerttipps. Da wir wissen, dass sich über die letzten Wochen einiges angesammelt hat, sei hier jetzt nur einmal kurz darauf verwiesen, dass ihr natürlich einiges an Reviews und neuen Geschichten finden könnt auf unserer Seite, auf Eternity Metal Magazine. Auf eternitymagazin.de. Und es sei nochmal wiederholt erwähnt, dass wir des Weiteren auch immer noch Mitarbeiter suchen, um Reviews zu schreiben und Konzertberichte zu schreiben, etc. etc. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach. Dann wollen wir mal weitermachen mit unserem Klatsch und Tratsch, wa?
Ja, ist ja einiges passiert.
Und da hat sich jetzt aber auch ganz schöne Liste zusammengebastelt. Fangen wir mal mit den traurigen Geschichten an, wa? Hat sich doch in den letzten Wochen einiges, sagen wir mal, einige Musiker sind uns da doch weggestorben. Angefangen mit dem Bassisten von Hate, der während seiner Deutschland-Tournee ja leider dann gestorben ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja irgendwie, dass er wohl im Bus
der ist
eingeschlafen.
Von Stuttgart zur nächsten Stadt ging es da. Ist im Bus eingeschlafen, genau wie alle anderen auch. Und morgens haben sie ihn dann eben entdeckt, leblos wie er war. Haben dann natürlich Krankenwagen gerufen. Notarzt konnte ihn wohl einmal wiederbeleben. Der ist einmal wiedergekommen und dann aber nicht mehr wiedergekommen danach leider. Und sieht wohl schwer nach plötzlichem Herztod irgendwie aus. Der war ja auch erst 27. Mal wieder, ja. Der kann sich jetzt da mit in die Famous Bands mit einreihen. Aber ist halt echt traurig. Ich wollte Hate auch sehen hier in Berlin. Die haben jetzt zusammen mit High Proxy gespielt.
Oder hätten gespielt,
War echt traurig. Also muss ich echt sagen, weil Hate halt auch wirklich eine Marke ist. Also polnischer Death Metal vom Herrn.
Herzrhythmusstörungen, ja. Das ist halt, ja. Das kann dich halt eben einfach erwischen, ne?
Ja.
So, da wir gerade bei den Bassisten sind, oh, was für eine Überleitung. Der Bassist von Deftones ist ebenfalls von uns gegangen.
Ja, der lag ja lange im Koma.
Ja.
Und ja. Ziemlich lange, glaube ich, sogar. Das waren mehrere Jahre. Und ja, dann irgendwann hat dann der Körper dann wohl komplett aufgegeben. War, glaube ich, auch ein Unfall, kann das sein? Ich glaube nicht zu erinnern, dass das ein Unfall war. Oder war das auch irgendwie plötzliches Koma? Keine Ahnung.
Ich muss gestehen, ich hatte den Link jetzt nicht mehr reingetan, weil ich mir bei den Deftones zunächst etwas unsicher war, ob die in unsere Zielgruppe gehören. Doch einer von euch beiden hat jetzt hier in unser Wiki reingeschrieben, doch.
Ja, das war ich.
Deswegen habe ich es jetzt erwähnt.
Ich kann es nicht gewesen sein.
Ja, also gut, die Deftones waren jetzt auch nicht mal wirklich Metal, aber es war schon, die haben ein paar ganz großartige Songs und auch Platten gemacht und ist, denke ich, jetzt für Hörer der härteren Musik eigentlich auch eine Band, die schon auch interessant war. Und insofern, die hatten ja halt eben jetzt dann auch schon ziemlich lange auch an Gastmusiker. Sie haben ja, der Bassist war ja immer noch eigentlich offizielles Mitglied der Deftones und hatten halt eben Bassisten als Gastmusiker gehabt und so. Und insofern war das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend irgendwie jetzt beim nächsten Kandidaten bei Jeff Hanneman.
Oh, warte mal. Da haben wir jetzt noch einen zwischengeschoben.
Ach ja, der Keyboarder von den Doors, der Maturik, ist auch gestorben, richtig?
Genau, aber gut, das, heute.
Das, ja.
Gut, mit das 74
darf man dann auch mal.
Ist dann auch okay und ich glaube, die Doors haben alle miteinander auch nicht sehr viel stehen lassen. Die haben alles mitgenommen, was irgendwo rumlag. Und, ja, und haben am Ende ja dann sogar Songs gemacht mit Skrillex. Und ich meine, wer sowas macht, da denke ich mir dann auch. Ich hatte nie einen großen Zugang zu den Doors, das ist ja eigentlich so meine Generation. Aber ich, so die Musik teilweise auch, Led Zeppelin und Doors, das sind alles so Sachen, die nie an, so an mich rangegangen sind, weil es für mich jetzt auch kein, sag mal, härterer Rock in dem Sinne war. Ich meine, die Doors waren in, auf ihre Art und Weise und vor allen Dingen er war ja nun halt auch Keyboarder, was mich als Keyboarder natürlich auch irgendwo angesprochen hat, aber die Musik an sich und auch vor allen Dingen dieser Sänger von den Doors, das ist nicht mein Ding, von daher. Aber möge er eine gute Weiterreise haben.
Ja, also das hast du schön gesagt.
Ja. Also so, zu den Doors an sich, ich fände sie schon, dass sie da doch noch deutlich mehr geprägt haben, zumindest bei mir. Aber interessant, eine Generation weiter. Aber aber ja, gut, über, ich meine, bei Morrison sowieso hast du schon recht, klar, kann jeder darüber denken, was er will. Aber jetzt zum Beispiel gerade das Keyboard bei den Doors war schon sehr zeitprägend zu dem
Moment. Auf jeden Fall, aber es war halt. Also ich sag mal so, für alte Säcke wie mich waren so Bands halt auch der Feind, ja, weil es war halt auch so ein bisschen stark Hippie-Attitüde und wenn ich halt eben mit was nicht so ganz klar kam, ich kam mit dem Großteil der Bands, die auch beim Woodstock gespielt haben, kann ich nichts anfangen, weil also da, wegen solchen Bands ist dann auch irgendwann Black Sabbath gegründet worden, ja, also das, ja, weil man irgendwann mal halt gesagt hat, oh Leute, ey, also ja, aber da geht auch noch ein bisschen mehr. Ja. Und insofern, wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen die. Ich habe mir dann irgendwann mal, es gab mal so eine Remaster-Serie von den Doors und ich muss sagen, dass tatsächlich im moderneren Soundgewand ich auch eher einen Zugang zu ihnen gekriegt habe. Aber wie gesagt, das ist so, am Ende sind mir dann andere Bands tatsächlich wichtiger. Zum Beispiel Sabbath, die ja dieses Jahr auch ein Album raus. Das hat dann doch deutlich mehr in meinem Leben bewegt als die Doors. Oder eben Slayer. Jetzt ist einer umgefallen. Haben wir noch einen Toten in der Musikszene zu beklagen?
Nein, das war nur mein Audio-Interface und es scheint immer noch Lärm zu machen. Also ist alles gut. So, Kabelgewirr. Egal. Ja. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Slayer, Jeff Hanneman.
Traurig.
Ja, scheiße.
49. Ich muss gestehen, ich war verwundert, wie jung er doch ist. War.
Na, er sieht auf jeden Fall ein bisschen älter aus.
Oder ja, sah. Mir wurde auch gesagt, dass er wohl auch mit Abstand der Jüngste wohl in der Truppe ist. Aber ja, da gibt es ja einiges an Gerüchten. Ne? Ich meine, das lief ja insgesamt alles etwas seltsam. Also es kam ja dann, also ich habe es morgens halt gelesen, dass er tot war. Mhm. Die offizielle Pressemitteilung hat ja noch das Gerücht ein bisschen gestreut, dass es irgendwie mit dem berühmt-berüchtigten Spinnenbiss zusammenhängen könne.
Ach, Quark.
Vielleicht aber auch nicht. Und dann hattest du dann aber vom, ich glaube Gauntlet war das, diesen komischen Artikel gefunden.
Ja, und mittlerweile ist es offiziell. Also es gibt ja einen Obduktionsbericht und es ist offiziell, dass er eher an Organ, was ist es dann? Leberversagen irgendwie aufgrund von Alkoholismus halt gestorben ist. Also
Leberzirrhose.
Leberzirrhose. Und gut, es wird wahrscheinlich ein bisschen beides sein. Also wahrscheinlich hat jetzt dieser Spinnenbiss der Tatsache, dass er halt doch gerne jeden Tag wahrscheinlich gerne getrunken hat, auch nicht wirklich zugearbeitet. Ja, also das ist. Aber ich denke mal, wir wissen, dass in der Szene oder auch gerade in der Musikerszene, da wird, wie gesagt, viel eingeworfen, viel getrunken und so, aus verschiedenen Gründen, über die man auch reden kann. Aber ich denke mal, da hat der Spinnenbiss halt auch mit Sicherheit nicht genützt. Ja, also von daher. Ja. Mir ging es aber genauso, wie ich gelesen habe, 49, also der Kerl war gerade mal 3 Jahre älter als ich, habe ich dann auch so gedacht, boah, hätte ich jetzt auch gedacht, dass er ein bisschen älter ist. Ja.
Ich habe hier auch gerade noch was gefunden. Sieht auch so aus, dass das schon Anfang 2013 bei ihm eigentlich feststand, weil er gemerkt hat, dass ein Bier ihn schon fast betrunken gemacht hat. Und da wurde ihm dann vom Arzt gesagt, ja, du brauchst eine neue Leber. Dann hat er sich halt auf die Lebertransplantationsliste setzen lassen und ja, 2 Monate später
vorbei. Ja. Ja, dann halt zu spät. Also er hat es dann selber wahrscheinlich.
Und naja, er ist dann auch sofort trocken gewesen, aber geht dann wahrscheinlich einfach zu schnell, weil wenn es dann so schlimm schon ist, dann geht das auch unheimlich schnell.
Ja. Ja. Auf jeden Fall extrem traurig. Und ich war halt eben auch, ich weiß nicht, wie der Rob Flynn hat auf der Seite von Machine Head einen sehr, sehr schönen und wie ich fand auch sehr. Ja, kann man sagen, bewegenden, also sehr persönlichen, sehr persönlichen und eigentlich fand ich den besten Artikel zum Thema Jeff Hanneman geschrieben, weil er halt auch so dann 3 Geschichten erzählt hat, wie er halt eben sich mit ihm unterhalten hatte und mit ihm halt zu tun hatte und ich fand die halt auch mit der tauben Hand, fand ich, das ist dann halt so eine Musikerunterhaltung, klar, weil gerade Musiker, die so lange dabei sind und so ein Programm halt auch fahren mit, ich weiß nicht, 150, 200 Auftritten im Jahr, dass das natürlich auch wirklich an die Substanz geht und an die Körperfunktion und alles, fand ich schon beachtlich. Und er hat dann halt eben diese Geschichte erzählt. Und da war mir dann auch erstmal bewusst, was Hanneman halt eben eigentlich geleistet hat für Slayer, welche Songs er geschrieben hat. Kann man sich auf der Website von Machine Head anschauen, wo er dann mit ihm halt gesagt hat, sag mal, welche Songs hast du eigentlich geschrieben? Den und den? Ja. Den und den? Ja. Ja. Angel of Death? Ja.
Also eigentlich so ziemlich alle, die berühmt sind, hat er geschrieben.
Definitiv. Die by the Sword, ja, und genau das, ne? Also wenn du die Liste der Best-of eigentlich durchgehst und so die Songs, wo du wirklich sagst, das ist ein geiler Slayer-Song, das war halt eben Hanneman. Und das hat diesem doch eher stillen und wohl auch, wie man irgendwann mal gelesen hat, mental eher schlicht gestrickten Menschen, der hat das halt einfach auch nicht so rausgelassen. Ich glaube, der war recht introvertiert und war einfach so gerne für sich selbst und eben nicht so ein extrovertierter Typ wie Kerry King.
Wo wir gerade bei ihm sind, wir hatten letztens ja schon über ihn gesprochen, jetzt mit Dave Lombardo und wie es mit Slayer halt war, ne?
Ja, ich meine, neben King ist es wahrscheinlich auch echt das Beste, dass du da sitzt, dein Maul hältst und einfach nur dein Ding machst und froh bist, dass du in der geilsten Metalband der Welt spielst.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also was ich jetzt noch ganz gerne ergänzend erwähnen wollte, was mich total gewundert hat, ist, Slayer sind ja momentan auf Tour. Ich meine, Hanneman war ja nun mal krankheitsbedingt nicht dabei. Und es ist ja nicht ein Konzert abgesagt worden. Keine Pause, nichts. Und dann gab es halt von Slayer gab es auf Facebook lediglich dann eine Note from Tom and Kerry to UK Eurofans. We know that our fans everywhere are hurting for the loss of Jeff just as we are. We want to let you know that when we come to Europe this summer in June, July and August, we all be making noise together for our brother and dear friend Jeff. Well, see you soon.
Bam. Okay,
das war's.
Fertig aus. Ja. Da fand ich die Aktion von Hate eigentlich viel geiler. Die haben erstmal ein paar Konzerte ausfallen lassen und haben danach die Frau von ihrem Bassisten an den Bass gelassen. Die ist auch in mehreren russischen Bands schon Bassistin gewesen. Und die durfte dann bei Hate mit touren. Als der Ersatz. Und das finde ich eigentlich schon eine ziemlich coole Aktion. Also wenn sie natürlich entsprechend auch gut ist, was sie wohl ist, finde ich das auf jeden Fall geiler mit kleiner Pause dazwischen und dann zu sagen, hier, die nehmen wir, als dann einfach direkt weiterzutreten. Also.
Ja, aber ich weiß halt jetzt, ich kenne jetzt Hate nicht so so gut und wie viel die Touren und wie viel Business da und Kohle letztendlich dran steckt. Aber wir hatten das bei anderen.
Weitem nicht so viel.
Eben. Und wir hatten das bei anderen Gesprächen, zu anderen Themen auch schon. Es ist halt tatsächlich, ich meine, eine Band wie Metallica, eine Band wie Slayer, eine Band auch wie Anthrax oder so, viel an obskuren Verhalten von solchen Bands hat einfach damit zu tun, dass das gut geölte Marketingmaschinen sind. Und ich finde das auch immer noch legitim, weil jeder von uns, der Musik macht oder gemacht hat, hat irgendwann mal davon geträumt, davon leben zu können, was halt eben auch nicht so einfach ist, ne? Damit Geld zu verdienen, so dass du halt gut davon leben kannst. Manche werden ja sogar reich, wie P. Diddy oder so, aber ich finde, es ist nichts dagegen zu sagen, dass man Geld verdienen will, Punkt, richtig. Ich finde aber, da bin ich absolut bei euch, das Verhalten halt von Kerry King, ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, ich kenne ihn ja nicht persönlich und so, aber ich unterstelle ihm mal, dass ihm halt einfach das hat man an dem Umgang mit Lombardo gesehen, das hat man jetzt auch ein bisschen so am Umgang auch, wie Hanneman krank geworden ist mit dem Spinnenbiss. Ja, wir haben einen neuen Gitarristen, das ist unser Kumpel von Exodus, go. Puff, Tour, 1000 Konzerte, ole ole. Das ist dem Scheiß egal. Also ich glaube schon, dass er auch betrübt war, dass halt jetzt sein Kumpel Jeff tot ist. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er ein gefühlskalter Mensch ist. Aber was das Business angeht, ist der Typ knallhart.
Ja.
Da ist der Typ knallhart. Und da sieht man wieder, wenn halt eben jetzt wie die Kumpels von Hate, die schon einfach da auch eine gewisse Ethik haben und einfach auch sagen, es ist uns eben nicht fuck egal, wer da steht, sondern das ist ein Freund oder ein Kumpel von uns oder ein Mitmusiker. Das ist dann halt eine andere Liga. Das finde ich, auch.
Ja. Okay. Wollen wir uns dann vielleicht etwas positiveren Themen widmen?
Das Pogen für die Wissenschaft.
Das Pogen für die Wissenschaft. Der Moshpit-Simulator.
Der ist total geil. Ich finde den super.
Habt ihr alle mit rumgespielt?
Ich habe damit so derbe rumgespielt, bis das Ding fast abgestürzt ist. Bis sich dann nichts mehr bewegt. Ich habe einfach so viele Menschen da reingelassen, dass es einfach nicht mehr ging.
Okay, Georg, da du am meisten Erfahrung anscheinend mit dem Moshpit-Simulator hast, möchtest du den Zuhörern noch erzählen, worum es dabei genau geht?
Das ist faktisch ein Simulator, der dafür da ist, eigentlich mehr einen Circle Pit zu simulieren. Der Moshpit ist ja eigentlich die Vorstufe zum Circle Pit und dieser Circle Pit Simulator möchte halt zeigen, wie die Menschen, wie die Bewegung innerhalb dieses Pits vollzogen wird, aufgrund gewisser, ja, keine Ahnung, wie auch immer ich das nennen soll. Also
Parameter.
Ich weiß nicht, was das für Parameter sein sollen, die dir einsetzen, aber die Algorithmen wird man da garantiert nicht irgendwie nachvollziehen können. Aber er funktioniert ziemlich lustig. Da bewegen sich einfach viele Punkte.
Es ist aber eigentlich erstmal eine Partikelsimulation. Also
eigentlich
auch cool, ja. Aber letztendlich ist es eine Partikel- und Kollisionssimulation. Wo man dann halt eben noch, ich weiß es nicht, aber es ist witzig, ja, auf jeden Fall.
Ja, also ursprünglich war ja die Planung halt, dass er halt gesehen hat oder in den Clubs von oben beobachten konnte, dass halt das Verhalten sehr ähnlich ist von dem Gruppenverhalten von Tieren. Und das war wohl auch eher das Hauptgebiet dieses Menschen oder was er halt gerade studiert. Und man hat sich dann halt gedacht, dann versuche ich das doch mal zu belegen, dass das so zusammenpasst alles und sich doch recht ähnlich verhält.
Ja.
Ja, ja, okay.
Ja, ich weiß. Du hast schon recht mit den, Kollisionsberechnungen etc.
Das ist ja, ich habe mit diesem, Mensch-Tier-Vergleich immer so ein bisschen Problem, weil letztendlich sind das alles natürliche Dinge. Also das hast du auch bei Wasser oder bei anderen Elementen. Ich glaube, dass solche Sachen universell sind. Ja, und
Pflanze wird nicht wegrennen unter Panik. Aber
also, nicht rennen nicht, aber sie bewegt sich tatsächlich von Sachen weg, von denen sie merkt, sie bewegt sich auch zu Sachen hin, wie der Sonne zum Beispiel.
Stimmt. Ja,
Konkurrenten weg. Ja, und von der sie profitiert. Und wenn sie zum Beispiel halt, ihr kennt das auch von Moos, Wetterseite und Pieper, ich glaube, es gibt einfach so universelle Sachen. Ja. Ich habe immer nur so mit diesem Mensch-Tier-Reizreaktionsding so. Da wird dann immer so unterschwellig gerne gesagt, wir sind halt eben auch nichts anderes als ein Ameisenhaufen. Und so ganz stimmt das natürlich nicht, weil Ameisen komponieren keine Songs wie Jeff Hanneman von Slayer zum Beispiel.
Ja, aber in der Massenintelligenz, wenn du jetzt da 5000 Mann auf eine Stelle hockst, dann verhalten die sich, glaube ich, nicht sehr viel anders als Ameisen, ja, einfach diese Gesamtintelligenz viel geringer ist.
Es gibt keine Gesamtintelligenz, meiner Meinung nach. Es gibt eine Affinität zueinander. Und wenn ihr mal in einem Moshpit drin wart, ist es zum Beispiel, werdet ihr wissen, dass es da zum Beispiel beides gibt, ne? Sich aus Spaß wegdrücken, ja, ja, und rumschubsen. Und auf der anderen Seite, wenn einer hingefallen ist, geht man hin und hilft ihm auf.
Das, ja? Stimmt allerdings,
also, ja. Ja. Und ich denke, sowas ist deutlich komplexer. Und das hat ja natürlich, wie gesagt, es geht ja jetzt hier nur um eine lustige Simulation. Ich finde das ja auch cool. Aber viele Aspekte, die tatsächlich hinter sowas auch dahinter stecken oder die dann halt bei Menschen zum Beispiel auch noch mitschwingen, kann so ein Modell ja gar nicht jetzt irgendwie nachvollziehen. Nee,
das auf keinen Fall. Also es ist wirklich, wie du vorhin schon sagtest, eigentlich nur so ein typischer Kollisionssimulator, der einfach zeigt, wie sich viele Partikel innerhalb einer großen Masse bewegen können, wenn sie einfach keine großartigen Möglichkeiten zum Ausweichen haben.
Richtig, genau.
Was anderes ist das nicht.
Statistische Mittel auch dann halt. Also es geht halt weniger um die Individualperson oder ähnliches, sondern halt um statistische Mittel, dann halt auch um die Tendenz, diese zu erkennen.
Ja, klar. Okay. Und sowas kann man ja ein Satz neu. Sowas kann man halt, denke ich, auch ganz, ganz wichtig und interessant einsetzen, zum Beispiel bei so schrecklichen Katastrophen, wie es bei der Love Parade war. Also tatsächlich eine statistische, einigermaßen Annäherung an Bewegungen von Massen. Ich glaube, für sowas wäre es interessant. Um zum Beispiel halt eben, wenn man städtebaulich irgendetwas anlegt, einfach mal an so einem Modell zu überprüfen, wenn sich da eine Menschenmasse durchbewegen müsste. Wie würde das denn halt eben, kann man sich da irgendwie über so ein Modell annähern, wie das passieren würde? Ich glaube, für sowas ist das halt extrem interessant. Weil
für Paniksimulationen oder sowas.
Ja, Paniksimulation, ganz genau. Wo wir denken dran an die schlimmen Geschichten, wie die Menschenmasse da durch diesen Tunnel durchgedrückt worden ist. Ja. Und wissen ja auch, was dahinter passiert ist. Und du kannst halt anhand so einem Modell dich dem annähern, wie Menschen sich vielleicht oder halt eben Menschen sich in so einer Situation vielleicht bewegen und kannst dann davon halt was ableiten. Sowas fände ich zum Beispiel sehr interessant. Aber ja, wie gesagt, manchmal werden da halt gerne Parallelen aufgebaut, von denen ich halt denke, ja, ist nicht ganz gerechtfertigt. Aber eine interessante Geschichte. Lohnt sich vor allem mit rumzuspielen, wenn man mal weniger als 500 macht. Habt ihr das mal ausprobiert?
Ja, das sieht sehr lustig. Bei 10 Menschen sieht das sehr witzig aus.
Genau. Ich habe eben auch mal 12 angemacht. Okay. So,
aber sie haben sich bewegt. Sie haben sich bewegt.
Ja, die bewegen sich. Das sieht aber mehr so aus, als würden die Zigaretten voneinander schnorren. Oder
so. Alle 3 Sekunden mal so ein Treffen miteinander und dann gleich wieder weg voneinander.
Hey, genau.
Lass mich in Ruhe. Ruhe.
Oh, jetzt habe ich aber eine Überleitung. In Ruhe gelassen werden wollte doch wahrscheinlich auch der Sänger von Keep of Kalessin.
Die Überleitung, wenn er in Afrika rumhängt.
Ja, wenn er in Afrika rumhängt und sich bei niemandem gemeldet hat.
Dann sieht das so aus, als ob er keinen Bock auf die anderen hat, ja.
Ja, ja, also auf jeden Fall, okay, die Caro hatte die News gepostet. Aber es ging sich prinzipiell darum, dass wirklich der Sänger wohl einfach dann nach Afrika abgehauen war und nach... Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Band sagt 5, der Sänger sagt 3 Monaten. Man sich dann einfach so entschieden hat, dann machen wir halt jetzt mal besser ohne ihn weiter, wa?
Naja, also ich kann beide Seiten irgendwie nachvollziehen. Ich meine, der Sänger wird das schon angemeldet haben, dass er mal eine Auszeit braucht und sich dann verkrümelt hat und nicht gesagt hat, dass wann er wiederkommt. Denn so sah das ja irgendwie aus. Und dass die anderen dann eben irgendwann gesagt haben, nachdem sie ihn nicht mehr erreicht haben, wo der Sänger dann natürlich gesagt hat, ach, in Afrika, da ist ja auch die Infrastruktur nicht so toll, da kann man ja keinen erreichen. Da haben sie ihn halt rausgeworfen.
Ja.
Ist halt scheiße. Wa?
Ja, finde ich aber legit.
Was sagen wir? LTE für Afrika?
Satelliteninternet. Was los?
Ja.
Läuft.
Okay.
Schick mal die Telekom hin, die baut da bestimmt irgendwas hin.
Ja, aber das ist dann nur 340 kbps schnell.
Das Max, reicht doch. Für eine kurze E-Mail reicht das dicke.
Um mal das Thema Drosselcom mal kurz hier reinzubringen.
Angedeutet zu haben.
Angedeutet. Ist ja
aber, ein Thema. Aber die Inhalte von Telekom sind doch immer noch in super Geschwindigkeit.
Ja, nur nicht bei dir dann.
Und die Tatsache, dass die Leute jetzt schon den Podcast hören, heißt ja auch, dass sie noch nicht über ihr Limit hinweg waren oder sich ernsthaft Zeit genommen haben, um ihn herunterzuladen.
Ja, das stimmt.
In diesem Sinne vielen lieben Dank.
Also wenn wir dann Kommentare in 2,5 Wochen bekommen, dann wissen wir, da hat einer ein bisschen länger gebraucht.
Oder die Leute warten einfach mittlerweile so lange, weil sie wissen, es dauert so lange, bis wir die nächste Folge machen.
Stimmt.
Ach ja. Okay, ich treibe mal ein wenig voran bis zum nächsten Thema.
Ja, hau raus.
Arc Enemy, lange nichts mehr von gehört, haben für dieses Jahr ihre komplette Festivaltournee abgesagt. Und zwar hatten sie dieses Jahr sogar eigentlich nur vorgehabt, Festivals zu spielen, also recht wenig Konzerte. Und nun herrscht das große Schweigen dort genauso und man sagt, man kommt erst 2014 wieder zurück. Was könnte da los sein?
Family Matters.
Steht was da. Immer das heißt, ja. Von wem weiß man das?
Das weiß man nicht. Das, also hier bei uns in der Wohnung wurde ja spekuliert, vielleicht ist sie ja doch mal schwanger.
Nee. Werden Veganerinnen schwanger? Ich habe heute gelesen, dass die Angela ist ja Veganerin. Ich war selber mal Vegetarier, ich habe nichts gegen Veganer, mein Gott, nee, aber ich glaube, es liegt mehr am Gitarristen, am Michael Emmett. Ich weiß nicht, der ist ja
jetzt auch, hier keine Gerüchte, Junge.
Hey, das heißt Klatsch und Tratsch, natürlich,
dafür wir sind drauf. Wir sind ja zum Spekulieren hier und ich meine, der ist bei Krakes raus, hat auch die Chance verpasst, die wirklich lange ersehnte und auch hoffentlich phänomenale Reunion von Krakes irgendwie mitzugestalten und ich glaube, der fährt halt jetzt nur noch so sein Retro-Rock-Ding und hat vielleicht auch, vielleicht ist der einfach raus und der war ja bei Arch Enemy jetzt auch schon einer der wichtigen Songschreiber und vielleicht machen die einfach, vielleicht ist es sogar tatsächlich beides, dass die Sängerin halt eben jetzt dann auch mal wirklich vielleicht schwanger ist und Emmett dann gesagt hat, ah, okay, cool, passt mir eh ganz gut in Kram, weil ich spiele doch jetzt lieber gerne Retro-Rock. Weißt du nicht. Ja, ich meine, das ist halt eben als, ihr kennt das auch, als Band bist du dann halt eben auch irgendwie hast du, was ist, wenn du mal echt keinen Bock mehr drauf hast? Ja, also du, gerade bei so Musik wie Arch Enemy, das ist halt eben auch, und wenn du halt jetzt wirklich auf dem Trichter bist irgendwie, ich mache eigentlich jetzt lieber Retro-Rock als halt eben Thrash-Metal oder Speed-Metal oder so, dann gehst du halt jeden Abend auf die Bühne und hast das, was du da machst. Ja, und von daher, ich kann mir sowas, wie gesagt, wir machen ja hier Klatsch und Tratsch und Spekulationen. Also ich kann mir sowas vorstellen, vielleicht haben die einfach gesagt, nee, machen wir einfach mal was anderes. Kinder kriegen, Retro-Rock, keine Ahnung.
Ja. Gut, wenn es jetzt Retro-Rock wäre, dann wundert man sich, warum man halt die Festivals dann doch noch angenommen hat und nicht gleich das Jahr zugemacht hat. Aber klar, ist natürlich
möglich. Ja. Hast halt auch ein Management und ich meine, Arch Enemy ist auch schon, ist ja auch eine angesagte und immer noch sehr erfolgreiche Band und dann haben die Musiker vielleicht einfach irgendwann gesagt, nee, es geht nicht mal die Festivals. Ja, keine Ahnung.
Naja, im Sinne, falls es ein Kind wäre, hätte ich nämlich thematisch schon die gleichste Überleitung. Ha.
Du bist heute so großartig, was Überleitung.
Ich habe wochenlang diese Agenda vorbereiten können.
Okay, hau rein.
Und zwar, Mike Portnoy, immer wieder gern erwähnt hier in diesem Podcast, rührt die Werbetrommel für das erste Album seines Sohnes. Und zwar kann man auf mikeportnoy.com sogar das Album seines Sohnes kaufen. Also es ist nicht nur, dass er einfach sagt, hey, mein Sohn hat ein geiles neues Album, sondern er promotet und vermarktet ihn wohl auch ganz schön kräftig. So, und für die Klatsch- und Tratsch-Sparte ist natürlich dann da, ich denke, auch die legitime Frage, darf man das, sollte er das oder ist das einfach nur normale Zuneigung des Vaters gegenüber dem Sohn? Was meint ihr dazu?
Soll er machen. Ich weiß nicht, ob ich es genauso machen würde.
Also ich denke, so insgesamt so Vater-Sohn-Geschichten sind halt immer recht schwierig. Marley? Da ist es ja wirklich so, dass der Sohn das ausnutzt, würde ich sagen, oder?
Ja. Ja, klar, aber bei mir fällt spontan Van Halen ein. Wolfgang Van Halen, der ja jetzt Bass spielt bei Van Halen. Gut, wenn die Band sogar so heißt und ja auch schon zwei Brüder an Gitarre und Schlagzeug sind. Ist es vielleicht konsequent, dann den Sohnemann vom Gitarristen an Bass zu setzen und den Bassisten, der über 20 Jahre da gespielt hat, rauszuwerfen? Keine Ahnung. Es hat ein Geschmäckle, sagt man, glaube ich, in Schwaben. Ich finde sowas uncool. Also, ich weiß auch nicht, ob es cool für den Sohn ist, weil das ist dann immer so ein. Ja, der Papa hat's halt irgendwie oder der Name hat's irgendwie möglich gemacht.
Ja,
ne?
Ja. Also ich habe das Album selbst nicht gehört, weil ich halt, wie du selbst sagst, eigentlich die Aktion an sich nicht unterstützen möchte. Es gibt allerdings natürlich Snippets zum Reinhören und was mir da echt aufgefallen ist, es wirkt wie eine, also stilistisch das, was man hört, ist es ein junger Mike Portnoy. Etwas taktunsicherer, aber stilistisch echt unglaublich nah dran.
Ja gut, jetzt wächst er natürlich mit so einem Vater auf und ist natürlich davon auch geprägt. Ich sage das als jemand, der letztendlich ja auch den Beruf seines Vaters irgendwann mal angenommen hat, der ja auch Werbung macht seit 1000 Jahren. Nee, das passiert. Aber wie gesagt, dieses Featuren und das ist auch so, dass ich letztendlich nie mit meinem Vater zusammengearbeitet habe und auch nie in irgendeiner Form aktiv jetzt da von ihm so gefeatured worden bin. Insofern... Ja, in der Musikszene, ich weiß, es hat Seltenheitswert, es passiert jetzt nicht so wahnsinnig häufig, dass ein bekannter Musiker seinen Sohn irgendwie so nach vorne bringt. Und sehr oft ist es tatsächlich auch cool. Also McCartney, glaube ich, der Sohn, der ist auch irgendwie sehr erfolgreicher Gitarrist und so. Ja, von daher. Aber das ist halt auch Portnoy, oder?
Ja, das ist auch richtig. Wenn er sich selbst nicht promoten kann, ne, dann muss er halt sich was anderes zu tun suchen.
Ja, und ich meine, wie oft haben wir hier schon in dieser illustren Runde irgendwie gesagt, ach Mensch, der Portnoy, was macht er denn jetzt schon wieder? Ja.
Was macht er eigentlich? Er hat irgendein neues Album, egal.
Ja, der macht jetzt irgendwas mit dem grandiosen Bassisten von Mr. Big. Und da gab es noch dieses eine Video, wo Portnoy auf der Bühne irgendwie ausgeklinkt ist und hat sein Drumkit rumgeschmissen.
Ja, ja. Das war in der Band, echt?
War das echt? Ja, das war in der Band, genau.
Na, das war die doch diese Superband oder was das war.
Ich dachte, das war ja, genau. Auch, das war mit Neil Morse zusammen irgendwas gewesen.
Nee, warte mal, das war, jetzt muss ich mal gerade.
Aber du meinst das Ding in Singapur, ne?
Richtig.
Ja, genau.
Mit Richie Kosen und Sheenan. Und die heißen The Winery Dogs. Und bringen, glaube ich, noch dieses Jahr ihr Album raus. Und alle sagen natürlich, es ist das Geilste, was sie je gemacht haben. Also ich mag Billy Sheen unglaublich gern. Es ist ein fantastischer Bassist, der sich bei Mr. Big fast ein bisschen unter Wert irgendwie verkauft hat. Ähnlich war es ja auch mit dem Transatlantik-Bassisten, der eigentlich bei Marillion spielt, wo ich auch echt überrascht war. Ich habe alles von Transatlantik und war gerade vom Bass echt immer total beeindruckt, weil, wie gesagt, super Bassist, wo du bei Marillion irgendwie nicht so wirklich mitbekommst, was der auf dem Kasten hat. Und ja, und dann Richie Kosen ist ja auch so eine Gitarristenlegende und ich glaube, die drei, das kann ganz interessant werden. Aber da ist er ja dann auf der Bühne irgendwie ausgerastet und hat irgendwie mit dem Drum-Tech da sich rumgestritten.
Ja.
Sachen durch die Gegend geworfen.
Genau, und hat dann noch eine Hip-Hop-Einlage eingelegt, während der Drumtech das alles wieder neu aufbauen musste, was er durch die Gegend geworfen hat.
Das fand ich auch echt gemein, ne?
Also,
das fand
ja, ich nicht so cool. Ja. Also Portnoy hat sich ja offiziell im Nachhinein noch entschuldigt für seinen Ausraster, nicht beim Drumtech, sondern für den Ausraster an sich, von wegen halt, wenn man halt in Ländern wie Singapur ist, da kann man halt kein eigenes Material mitnehmen und muss sich darauf verlassen, dass das, was von dem Club halt gestellt wird, einigermaßen okay ist und da wäre es halt wirklich so schlimm gewesen, dass er halt nicht mehr weiterspielen wollte und konnte und dem Publikum halt nicht das liefern konnte, was er liefern möchte.
Genau, also wenn es interessiert, auf YouTube gibt es ein erstes Musikvideo, wie gesagt, die Band heißt The Winery Dogs, Wine wie Wein, also Englisch Wein, und der Song heißt Elevate und da kann man schon mal reinhören in das, was uns da erwartet von Herrn Portnoy. Ja, wenn er was Eigenes macht, ich fand diese Coverband oder da war, was er da gemacht hat mit dem Sänger von hilft mir mal gerade.
Symphony X,
ja, hat mich absolut nicht umgehauen. Also gut, es war ja keine Coverband, ist ja Quatsch, aber die Platte hat mir nicht viel gegeben. Aber so war es halt eher so rockorientiert und so kann ich mir ganz gut vorstellen.
Gab ja auch nur 3 Punkte auf eternitymagazin.de.
Ja, ganz recht. Ja.
Jo, so, jetzt hat der Portnoy aber doch schon wieder seine 10 Minuten bekommen hier.
Es waren nur 6, ich habe mitgezählt.
Dann ist ja cool. Dann haben wir ja noch 4.
Irgendwann kriegen wir mal einen Fan-Eintrag von ihm auf dem Eternity-Magazin.
Ihr redet so schön viel über mich. Ich verstehe kein Wort, aber...
Thanks, guys, for all the support, genau.
Support. So, jetzt kommt das eine Folge. Oh. Support wünschen sich doch aber auch sicherlich Amon Amarth, oder?
Ja, na, obwohl, die haben eigentlich genug inzwischen, oder?
Ja, aber man hat ja jetzt den ersten Song online gestellt, um mal zu gucken, mal, weiß ich, auch anzufühlen, was Sache ist, ob es den Leuten gefällt oder nicht, oder was der Hintergedanke war. Meinungen. Wir waren ja alle sehr gespannt, sogar der Dan zum Schluss des Jahres hin.
Ja, ich habe ja gesagt, ihr habt mich überzeugt. Ich warte jetzt auch händeringend auf die. Hat mir gefallen, was ich gehört habe. Doch, finde ich gut.
Ich sehe da einfach keine Entwicklung. Also ist irgendwie jetzt nicht so unterschiedlich zu dem, was vorher war.
Ich hatte den Eindruck, dass das soundmäßig noch nicht so das volle Brett war. Kann das sein?
Ja, gemastert war es noch nicht, definitiv nicht.
Ja, genau. Also. Und so klang es auch. Und ich glaube halt, ich habe ja auch gesagt, mich interessiert es vor allen Dingen, weil der Produzent, der ja auch Nevermore zum Beispiel produziert hat, der Andy Sneap, eigentlich für mich immer so ein Hinhörer ist, weil er einfach immer geile Sachen produziert. Und das war noch nicht Andy Sneap. Von daher warte ich einfach mal ab. So. Aber musikalisch und so hat es mir ganz gut gefallen, fand ich. Ja, fand ich ansprechend. Entwicklung erwarte ich bei einer Band wie Amon Amarth ungefähr so viel wie bei Manowar.
Ja, gut, stimmt ehrlich. Schon. Aber wenn ich mir halt den Anfang angucke und dann später, aber gut, da ist mal wieder so ein Fall von früher war eh alles besser, war. Kann man bei Amon Amarth jetzt nicht unbedingt sagen. Die haben ja schon so eine gewisse Entwicklung gemacht, aber jetzt die letzten zwei Alben und dann der neue Song jetzt, da ist halt stagniert auf dieser wunderschönen, einfachen, ja, Death Metal Melodic Schiene.
Also ich muss sagen, mir hat auf jeden Fall der Song hat auf jeden Fall Interesse geweckt auf das Album, muss ich sagen. Also ich kann jetzt noch nicht daraus schließen, wie das Album sein wird. Und auf jeden Fall, also ich finde es definitiv nicht, dass es genauso ist wie jetzt auf den beiden Alben davor, wo ich ja auch selbst gesagt habe, dass die sehr identisch waren. Hm. Natürlich hast du immer noch den großen Wiedererkennungswert Amon Amarth, aber
ja, den hast du halt auch immer.
Es hat halt schon, also bei mir hat es Interesse geweckt.
Wann soll das Album rauskommen?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon irgendwas bekannt gegeben haben diesbezüglich.
Deceiver of the Gods. Warte mal, hier haben wir noch was. Was sagen wir dazu?
Aber einigen wir uns darauf, dass das Cover scheiße ist.
Ja. Ja.
Also sonst waren sie ja kitschig und kitschig schön, aber dieses Mal sind sie kitschig und kitschig scheiße.
Also für alle Amon Amarth-Fans da draußen in dieser wunderschönen Welt, ab 21.06.2013 gibt es das Album für unglaubliche 12,99 €.
Das ist jetzt auch nicht mehr so lange.
Nee, nicht mehr so lange.
Ja. Aber dieses Cover.
Ja.
Also das T-Shirt werde ich mir definitiv nicht holen.
Ja. Also sagen wir, es ist das zweitschlechteste Cover. Schon mal als Cliffhanger für das schlechteste Cover später.
Mann, Maurice, du haust ja einen nach dem anderen raus. Aber es gibt dieses Album übrigens auch mit einer Spezialedition mit Büste.
Oh.
Oh, genau.
Hatten die nicht, Büste bekommen.
Hatten die nicht letztes Mal auch schon so eine Mega-Box mit
ja,
Mann, Tonfigur, Krieger und hast du nicht gesehen? Alles
ja,
dabei?
Die war sogar noch teurer. Die hatte irgendwas um die 120, 130 Euro gekostet damals, glaube ich.
Ja, ja.
Da war alles Mögliche mit dabei. Also wirklich von Krimskrams über Nippes bis zu Tinnef.
Genau, und deswegen verkaufen Metal-Bands immer noch mehr CDs. Da kommen wir nachher auch zu. Ah. Da, aber,
du nee, wolltest auch mal einen raushauen, gibst du.
Ich wollte jetzt auch mal einen raushauen, aber das ist, kommen wir wie gesagt nachher dazu, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Metal-Fans so gerne CDs immer noch kaufen, im Gegensatz zu Celine Dion-Fans oder keine Sportfreunde Stiller oder so, die laden es halt alle runter. Nee, keine Ahnung, aber ich finde sowas cool, ich mag solche Special Editions, ich finde, das sind gerade die Metal-Labels teilweise extrem kreativ und machen auch hochwertige Sachen und so, finde ich gut. Das Cover ist aber auch so, dass ich jetzt sage, ist halt Klischee, ne? Also,
ja. Ja, ich meine, Klischee war es davor auch, aber das ist irgendwie. Ja.
Nee.
Das ist zu hässlich für Klischee eigentlich.
Ja, aber sagen wir mal, Suta Rising hatte ein gutes Cover und wir sind ja alle der Meinung, dass es vielleicht nicht das Album war. Von daher hoffen wir mal, dass dann einfach.
Dass es diesmal jetzt umgedreht ist.
Genau. Dass man halt das Geld und die Innovation, ne, in die Musik gesteckt hat. So wie Apple ja heute vorgeworfen wurde, die Innovation ging in die Steuerabteilung. Ne?
Dein Wort in Odins Ohr.
Ja. Okay, kommen wir doch mal zu einem Kandidaten, wo Klatsch und Tratsch doch wirklich eigentlich nur perfekt trifft, oder?
Ja.
Also, wer möchte?
Darf ich so vortragen, wie es da steht?
Ja, bitte.
Ja, bitte.
Ossi nimmt Drogen. Was? Nein, doch. Ah, boah. Mh. Nein, doch. Oh. Das ist der Wahnsinn.
Ja, also wer dieses von mir schon einmal empfohlene Buch The Dirt gelesen hat von Motley Crue, kennt diese Geschichte, wo Ossi völlig stoned mit den Motley Crue-Leuten rumgehangen ist.
Kann ja gar nicht sein, er nimmt doch erst jetzt Drogen.
Ja, pass auf. Und dann gesagt, das war irgendwann schon in den 80ern. Und dann irgendwann gesagt hat, er braucht jetzt noch, er will jetzt noch eine Nase. Er braucht jetzt unbedingt noch eine Nase. Und hat sich dann Strohhalm genommen und hat Ameisen geschnieft.
Auch cool. Das knallt bestimmt ordentlich.
In einem Kleid von irgendjemandem, dem er das geklaut hat, halt eben, das hat er sich angezogen und hat sich dann auf den Boden gelegt und hat Ameisen geschnieft durch einen Strohhalm. Ich denke, damit ist alles gesagt, oder? Aber es geht hier, glaube ich, auch um das ganze Thema mit. Ja, aber er war so drauf, dass er gesagt hat, ich schnief jetzt alles, was kommt. Und dann waren es halt eben Ameisen.
Und die bewegen sich auch noch.
Ja, man weiß ja auch, wenn man die Osbournes gesehen hat, dass ja Ozzy und seine Frau alle 10 Jahre heiraten.
Ja, da muss man sich auch neu scheiden, ne?
Dann muss man sich, es gibt ja diese Tradition des, des Bekräftigens der Hochzeit, indem man halt eben nochmal Erneuerung und so. Das können wir mal sehen, was so eine Scheiße bringt, nämlich gar nichts.
Aber er will jetzt kämpfen um Sharon.
Ja, was das auch immer heißt. Er ist ja aktuell jetzt, glaube ich, auch mit Black Sabbath unterwegs. Da bin ich mal gespannt, wie er da noch kämpfen will. Aber ich meine, Ozzy ist halt Ozzy und er ist halt auch mittlerweile ziemlich fertig. Und man merkt es auch, es gibt erste Videos von den aktuellen Black Sabbath-Auftritten, wo man sich dann doch denkt, ja, Band ist immer noch geil. Ich glaube auch, was man schon so gehört hat vom neuen Sabbath-Album, ist großartig. Aber Ozzy ist halt ja eigentlich schon drüber.
Durch.
So. Ja, und Sharon ist halt eben auch eine Frau. Ich glaube, die hat dann auch irgendwann mal keinen Bock mehr auf so einen Kerl. Möglich ist das. Ja. Ozzy nimmt Drogen.
Boah.
Thema Drogen. Ich habe die nächste Überleitung.
Oh, das ist Hammer.
Das ist so großartig. Thema Drogen und Durchsein. Obituary. Ich glaube, du hattest das jetzt gefunden, also kannst du erzählen.
Alan West ist großartig. Alan West war, man muss in der Vergangenheitsform sprechen, war ein fantastischer Gitarrist bei Obituary. Der hat dann auch irgendwann Murphy abgelöst. Glaube ich, James Murphy war ja, glaube ich, nur für eine Platte bei Obituary. Und dann kam Alan West und er ist eigentlich auch ein fantastischer und begnadeter Death-Metal-Gitarrist. Aber er hat schon seit jeher halt eben Probleme mit Alkohol und saß auch schon im Knast, ich glaube 3 Jahre. Das war kurz nach der Aufnahme von der DVD, wo er noch zu sehen ist, wo man ihm auch ansieht, dass er echt, echt ziemlich fertig ist, wo man auch Spielfehler hört und so. Und danach ist er erstmal Knast gewandert wegen, ich glaube, Driving Under the Influence, wie man das irgendwie nennt, DUI in USA. Und jetzt hat es sich begeben, dass Alan West irgendwie bei der Polizei angerufen hat, weil er irgendwie einen Nachbar im Verdacht hatte, irgendwas geklaut zu haben oder es wäre bei ihm eingebrochen oder so. Und dann kam die Polizei in seine Wohnung und hat halt eben Methamphetamin gefunden. Der Typ ruft echt selber die Bullen an. Man muss es mal so sagen, keine Abwertung für unsere Freunde, die zuhören und Polizisten sind, aber ich meine jetzt aus seiner Sicht, der ruft die Cops an, um irgendeinen Diebstahl zu melden und dann kommen die zu ihm nach Hause und finden halt Meth. Und ja, jetzt wird er wahrscheinlich auch wieder dann mal weggesperrt werden. Ja, er sieht auch ziemlich kaputt aus mittlerweile, also es ist echt schade, auch so ein Kandidat, wo du irgendwann leider jetzt schon sagen kannst, oder fast schon, da brauchst du keine Glaskugel, ja, wie das ausgehen wird. es ist so, ja. Ich meine, ja. Aber ich fand halt diese Geschichte, dass er wirklich die Polizei anruft, hey, der hat bei mir eingebrochen, scheiße, und dann kommen sie vorbei und ist die ganze Bude voller Meth. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Alles schade. Wie gesagt, toller Gitarrist, toller Musiker eigentlich. Aber ja, das ist dann auch sowas, wo du als Band dann wahrscheinlich auch sagst, bei aller Liebe und aller Bandverbundenheit, aber
da raus. Da hast du es hinter dir, ja.
Ja, aus.
Aber da wir gerade noch bei verhaftet sind, ich sehe gerade, wir haben eine Geschichte vergessen bei uns und ich komme gerade selbst nicht mehr drauf, wer es war. Es wurde doch noch irgendjemand jetzt die letzten Wochen verhaftet wegen des Versuches, seine Frau umzubringen.
SLA Dying, ja.
Richtig, der Sänger von SLA Dying, der Sänger.
Ja, ziemlich geil. Der wurde eingebuchtet, weil er einem verdeckten Ermittler den Auftrag gegeben hat, also er wusste natürlich nicht, dass es ein verdeckter Ermittler ist, den Auftrag gegeben hat, seine Frau umzubringen. Und darauf hat der dann halt gesagt, nö, du lass mal, ich verknack dich lieber. Ist mir lieber irgendwie. Und ja, warum er das gemacht hat, steht wohl immer noch nicht so ganz fest. Aber er wollte eben seine Frau töten lassen. Und steht dafür jetzt vor Gericht und dürfte eigentlich auch schon fast verknackt sein, wa?
Ja, gute Frage, aber ich denke, wenn es dann soweit ist, dann wird es nochmal durch die Presse gehen.
Aber ist auch eine geile Aktion eigentlich, oder? Also ich einfach mal ihn fragen hier, ey, du, bring mal meine Frau um, dann ist das ein verdeckter Ermittler, bist du am Arsch.
Ja.
So ist das.
Auch mal vor allem ist das eigentlich so ein Typ gewesen, das ist ja, ich meine, SLA Dying ist ja eine, wie nennt sich das so schön, eine...
Christen-Metal-Band?
Wir nennen es mal White Metal, ja, im weitesten Sinne. Also es ist ja eigentlich Metalcore, aber mit christlichen Inhalten, beziehungsweise christlichen Mitgliedern. Und der Typ hat wohl auch Straight Edge gelebt und so, und hier ohne Alkohol und ohne alles und ohne Fleisch und
Pipapo. Deswegen hat das ja nicht selbst getan.
Genau, macht sich ja nicht selber die Finger schmutzig, hallo?
Ja, das heißt zwar, du sollst nicht töten, aber das heißt ja nicht, du sollst nicht töten lassen. Du sollst nicht jemanden anderen fragen, dass er jemanden tötet.
Ja, das ist schon ziemlich beknackt. Also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen eigentlich, aber ganz ehrlich, was da teilweise abgeht, geht.
Ja, wie wir merken, also man macht mal ein paar Wochen Pause und es geht echt rund in der Metal-Welt.
Mhm.
So ist das. Haben die alles für uns gemacht?
Und haben gehofft, dass sie jede Woche endlich erwähnt werden hier bei uns. Und nix war, nix so war.
Heaven Shall Burn.
Ja, genau. Wollen wir da weitermachen?
Unbedingt, weil ich habe gesehen, dass du auf Spotify, also Maurice, die Platte schon intensiv hoch und runter arbeitest, oder?
Überraschenderweise, ja. Also ist es halt immer noch extrem viel Core eigentlich drin, aber ich finde die Platte echt gut. Definitiv. Bis hin zum Blind Guardian Cover. Alles wirklich sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, auf Spotify hat man ja auch das Doppelalbum, also wo die zweite Scheibe eine Live-Platte ist oder von irgendeinem Konzert mitgeschnitten. Wenn diese Band eins nicht kann, dann sind es Live-Aufnahmen.
Oh ja, das tut ziemlich weh.
Mal abgesehen davon, dass der Sänger echt schlimm ist, der Gesamtsound ist auch echt grausam. Und man wundert sich, dass Menschen auf die Konzerte gehen, wenn der Sound wirklich so sein sollte vor der Bühne.
Also ich finde den Sänger wirklich am allerschlimmsten eigentlich. Also das, was der da vorne fabriziert, das kann nicht gesund sein. Das tut mir in der Seele weh. Also nicht nur da, das tut mir auch körperlich weh.
Warum?
Der kriegt, weil der eine Technik hat, die keine richtige Technik ist. Also der rutscht dann immer so richtig schön in die echten Stimmbänder ab. Und du hörst dann eben, wenn er da vor sich hin schreit, kreischt, was auch immer, hörst du so richtig schön, wie dann die Töne von den Stimmbändern mitkommen. Und der überschlägt sich dabei dann halt auch immer noch so. Und dann wird er wieder ein bisschen leiser, dann kommen sie noch stärker durch, dann schreit er wieder lauter, da wird es dann wieder ein bisschen besser. Also vom Klang her, von der Technik her auch nicht. Und ich weiß nicht, wie der überhaupt so viele Auftritte hintereinander machen kann. Und live ist das echt schon so, du siehst den da vorne auf der Bühne stehen, was der da veranstaltet, ist schon echt geil. Also die Performance ist gut, aber der Sound ist echt scheiße. Ja. Klingt traurig, ist auch so.
Ja, aber zum Glück hat man auf dem Album ja auch eine andere Technik. Und dementsprechend finde ich das Album also wirklich, wirklich gut.
Jo. Das wird auch so ein Kandidat sein, der wahrscheinlich pro Song irgendwie einen Tag hat und dann wahrscheinlich Zeile für Zeile einschreit.
Also es gibt ja.
Und dann immer 10 Minuten Pause lässt.
Ja, ich meine, es gibt, ich weiß es nicht, was dran ist, aber es gab es irgendwann mal auch in einem Pressebeitrag beschrieben, die Entombed, glaube ich, war das, die Wolverine Blues, da wurde auch dann irgendwie berichtet, dass der halt wirklich, der hat für einen Tag einen halben, also für einen Song einen halben Tag, einen Tag gehabt und halt wirklich und dann erstmal, okay, danke, ich glaube, der war gut. Dann erstmal was, erstmal ein Teechen getrunken, ja, noch ein bisschen mit den Kumpels geschwatzt, noch eine Kippe geraucht und dann wieder ins Studio rein. Okay, der war auch nicht schlecht, denke ich. Und dann gehen wir mal was essen. Ja?
Das klingt auf jeden Fall sehr entspannt.
Das klingt auch unseren Albumaufnahmen.
Nee, komm, wir haben es schon ein bisschen besser versucht.
Also ich hab auch schwer angetrunken, meistens wirklich die Sachen in ein oder zwei Takes reingebrüllt und ich habe keine Technik gehabt. Dann kann ich da auch gar nicht mich aus dem Fenster lehnen. Das hört man den Platten auch an. Also das war gesanglich absolut nicht okay. Also da hätten wir wirklich mehr Sorgfalt drauflegen müssen. Aber das war halt eben, wir hatten da auch Zeit und Kohle, weil wir haben meistens die Alben auch an einem Wochenende irgendwie, weil das Studio halt entweder zwei Tage gebucht war oder so. Insofern war meine Gesangstechnik auch eher nicht vorhanden. Aber ich denke auch, das ist so jetzt so was Euge sagt, so eine Band wie halt Heaven Shall Burn, wo du letztendlich auch eine Technik haben musst.
Ja,
das hältst bitte. Du das halt, hältst du das ja keine 120 Gigs im Jahr halt aus. Und ich weiß, wie ich geklungen habe nach jedem Auftritt. Ich weiß, wie ich geklungen habe nach jedem Aufnahme, weil da war meine Stimme weg, weil ich halt wirklich keine Technik gehabt habe. Und es ist dann auch so, man hört das natürlich dann auch irgendwann. Das ist dann so, wenn die Stimme sich halt überschlägt. Und dann. Aber was ja, das ist ja die eine, also ich war von der Qualität der Platte auch extrem überrascht. Ich finde sie auch sehr, sehr gut. Und ich finde auch da ist eine Weiterentwicklung zu spüren, die man aber im Core, glaube ich, generell bei vielen Bands jetzt in den letzten, sagen wir mal, Dreivierteljahr, gemerkt hat, dass viele Core-Bands ein bisschen, ich weiß nicht, ob jetzt Authentizität das richtige Wort ist, aber viele versuchen halt von diesem ganzen Core-Ding so ein bisschen wegzukommen und wieder so ein bisschen back to the roots, sagt man dann gerne in der Pressemeldung. Ja.
So ein bisschen Band wieder Richtung sich, Punk oder was?
Ja, oder halt eben wirklich, einige werden wieder Death-Metalliger, was du halt gerade beim Metalcore gehabt hast, oder beim Deathcore auch, die halt eben mit diesem typischen Breakdown und so, halt wirklich Breakdown-orientierte Musik, die halt damals neu und frisch war, und auf einmal gehen sie wieder zurück und machen einfach wieder puren geilen Death-Metal. Ja? Also ja. Das hast du halt eben auch im Deathcore ganz stark gehabt, mit so einigen Bands, und ich denke, die sind auch, also ich finde sie sehr gut produziert, ich finde sie sehr gut auch inszeniert, es sind viele dynamische Parts drin und so, hat mir gefallen. Und was wir ja auch hier schon vermeldet haben, die Veto von Heaven Shall Burn ist auf Platz 2 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Wahnsinn, und das ist für eine Platte mit dem Härtegrad echt beachten.
Echt schon Respekt, ja. Aber das mag vielleicht auch an der Berichterstattung unserer allerliebsten Lieblingszeitung liegen. Die da mal die da so einen kleinen Skandal ausgepackt hat, nicht wahr? Also ich meine, das ist ja schon, es geht ja in den Songtexten unseres Genres des Häufigeren um Gewalt, Mord, Totschlag, Innereien und so weiter.
Aber
wir sind ja alle ganz lieb.
Sowieso, aber auch außerdem niemals gegen Jäger.
Boah, kommt drauf an, was für ein Jäger war. Wenn es jetzt ein Menschenjäger ist, dann kann man da auch dagegen sein.
Ja.
Aber ich finde es lustig, dass das tatsächlich einen Text, der eigentlich ja mehr sozialkritisch sein soll, dann so ausgelegt wird, dass da auf einmal dann der Bundesverband der Jäger auftritt und sagt, du, das geht so nicht. Obwohl die einfach nur einen stinknormalen Metal-Text aus meiner Sicht geschrieben haben.
Ja, also jetzt nochmal für die Zuhörer zur Erklärung, es geht sich halt um den Song Hunters Will Be Hunted. Und ja.
Das ist so ein richtig schöner Klischeetext.
Ja, halt auch wirklich vom Jäger zum Gejagten. Also es ist halt auch eigentlich, dass sich gerade der Deutsche Jägerbund aufregt. Also gerade die sollten die
sind da eigentlich normalerweise
eigentlich kennen. Also,
ja. Aber vielleicht waren ja auch Freiwild gemeint.
Der war gut. Den fand ich jetzt
passend. Der war jetzt nicht schlecht, ne? Das war jetzt so eine ganz geile Referenz.
Da hast du doch jetzt zwei Wochen darauf hingearbeitet, gibst du.
Nee, gar nicht. Aber ich habe tatsächlich jetzt die Tage wegen der ganzen Diskussion überhaupt das erste Mal einen Freiwild-Song gehört. Überhaupt.
Es ist platt.
Und ich hatte einfach schlichtweg ein Déjà-vu, weil dasselbe ist mir passiert, wie ich vor gefühlten 20 Jahren, das kann sogar tatsächlich 20 Jahre her gewesen sein, meinen ersten Onkel-Song gehört habe. Es lässt mich halt kalt. Es ist A, nicht mein Sound, es ist nicht meine Mucke, und B, Wie gesagt, es ist mir egal. Und den Skandal, das Skandälchen, die Aufregung, das hatten wir halt jetzt auch schon alles. Viel geiler fand ich die Geschichte mit der rechtsradikalen Band, die wirklich rechtsradikal ist. Bei Freiwild, da mische ich mich nicht ein, keine Ahnung, wie die drauf sind. Aber eine richtige, echte Nazi-Band hat jetzt Freiwild verklagt, weil die wohl einen Song geklaut haben. Und wenn man sich das dann mal anhört, ich glaube sogar, das war dann der erste Song von Freiwild, den ich überhaupt gehört habe, nämlich genau dieser Song, von dem diese Nazi-Band halt jetzt behauptet, dass sie den geklaut haben. Und es stimmt auch. Also ich meine, das ist jetzt ein ziemlich generisches Riff gewesen. Also das gibt es wahrscheinlich auch von anderen Bands. Aber das war schon ziemlich deutlich. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd, ne? Wenn du irgendwie von einer Nazi-Band verklagt wirst und selber in dem Ruf stehst, eine zu sein. Aber das nur so am Rande. Es ist ja eigentlich gar nicht unser Thema, weil Freiwild ist kein Metal. Also können wir unbedenklich weiter.
Lass uns weitermachen. Ich glaube, Veto, ja, das Einzige, was wir zu Veto abschließend sagen könnten, ja. Schlechtestes Albumcover des Jahres, aller Zeiten. Meine Augen sind verbrannt, als ich es gesehen habe.
Das ist voll schön mit diesem Pferdeding da.
Sorry, aber wie Dan schon gesagt hat, es war vielleicht der Versuch, zurück in die alten Zeiten zu kommen, aber bitte nicht mit dem so einem.
Vielleicht war es auch ein Versuch, wie heißen sie? Mit S am Anfang, Sepultura-Alben früher. So sieht es so ein bisschen aus, finde ich.
Was?
Nee, ja, nee, nicht zu den früheren, zu den.
Ich wollte gerade sagen, welche alten.
Nee, die Dante. Dante 14 oder wie sie heißt.
Ja. Also jetzt, ist ja gut.
Also mit Sepultura Mittelalter. Ist es nicht wahrscheinlich irgendein total bekanntes klassizistisches Bild, das wir ungebildeten Volldeppen nicht kennen? Keine Ahnung.
Und das voll für Metal steht natürlich auch, ne? Das ist ja klar.
Ja, und dann halt auch ich finde immer noch das Logo von Heaven Shall Burn, das Bandlogo, hat was Sperma-artiges, oder? das sieht so aus wie so, also ich sag's jetzt mal ganz offen, das sieht aus wie hingewichst. mit diesen weißen Flecken. Sorry, man muss es mal in der Deutlichkeit sagen. Das hat mir wehgetan. Du kannst auf der einen Seite natürlich wirklich geschmackvoll und klassizistisch sein, also gerade im so Musikrichtungen wie Neofolk und sowas macht man das ja gerne. Und dann, ich glaube, viele Leute haben sich die Platte gekauft, weil es stand in der Bild, wie Euer vorhin ganz richtig gesagt hat. Und das Cover sieht geil aus. Also ja, geil im Sinne von, ach guck mal, hier ist eine nackte Alte drauf und das ist Kunst, das ist bestimmt eine geile Platte. Und dann legen die das auf und dann ist das Erste, was läuft, ist Gotti war und dann fallen sie tot. was ist denn das für Musik? Ja, so.
Ich finde den Mix dann halt in dem Moment auch cool. Du hast so ein eigentlich, ich sag mal, künstlerisch fast schon wertvolles Bild und dann dieses Logo. Also dieses, wie du selber sagst, hingewichste Ding, was dann da mitten drauf ist. Und da kannst du dir echt schön vorstellen, wie da manche Leute vielleicht sogar auf dieses Mehl auf dem Pferd abgehen und dann einfach mal den Namen drauf fixen.
Sehr gut. Jetzt kriegen wir in der siebten Folge kriegen wir langsam das Niveau, das wir hier brauchen.
Ich suche es gerade unterm Tisch, es ist weggeraten.
Ich glaube, das liegt an der Frauenarmut heute, da können wir mal so richtig
die Sau rauslassen.
Oh Mann. Okay, cool. Jetzt Übergang, Maurice. Du bist heute über.
Verdammt.
Apropos tot umfallen.
Oh. Ja. Er ist ja nicht tot umgefallen. Der Sänger von Emure ist ich weiß nicht, wie man die ausspricht jetzt, Emure, was auch immer.
Emura oder so, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ist auch real. Der hat auf jeden Fall in Moskau, Sicherheitsstandards in Russland sind halt auch etwas geringer, hat auf einer Bühne in einem Moskauer Club einen Stromschlag erhalten. Der sang da so fröhlich vor sich hin. Man stellt sich das mal vor, mit seiner coolen Mütze auf dem Kopf, die so ein bisschen angeschrägt ist, weil man ja lässig ist. Singt da vor sich hin, läuft durch die Gegend. Auf einmal steht da kerzengerade da und fällt um.
Derbstes Video des Jahres.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch so, als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, boah, was ist da los?
Das tut. Ich glaube aber, wenn ich mich nicht irre, hat er vorher was getrunken? Es wirkte so, dass er irgendwie von links, er kommt von links und ich weiß nicht, ob ich es auch.
Er hatte eine Wasserflasche in der Hand,
Ja, und ich glaube, der hat einfach nasse Lippen gehabt. Und natürlich dann, klar, das Ding war nicht richtig abgesichert und nicht richtig. Und dann denke die Feuchtigkeit halt, plus halt dann im Scheiß-Mikro mit, also ich habe, ja, Umschlag, das kennst du ja wahrscheinlich auch, Reue.
Nö.
Also nicht in der, aber ich habe schon ein paar auch gewischt bekommen. Also,
ja, na, auf passiert. Die Art und Weise nicht. Also der Strom, der dem Mikrofon ausläuft, ist eigentlich nicht so stark, dass du da einen Stromschlag kriegen kannst. Ich glaube eher, dass der irgendwie auf der Bühne auf irgendwas draufgetreten ist. Und dann halt umfiel. Der muss auf irgendein offenes Kabel draufgetreten sein, das glaube ich eher.
Aber der hat doch, du hast doch Gummischuhe, also du hast doch dann Turnschuhe oder was auch immer an.
Vielleicht hat er ja irgendwelche Mokassins angehabt.
Ja, oder war barfuß oder so.
Ja, manchmal. Aber
ich hab's,
barfuß auf teilweise.
Es ist genau in dem Moment, wo er das Mikro an den Mund setzt.
Stimmt,
genau in dem Moment. Ja. Macht's bumm, die Hand mit dem Mikro geht an die Brust, weil er ja dann komplett der Körper versteift durch den Elektroschock und er fällt echt kacke um.
Krass. Ja, wirklich, also, Kerzen gerade einmal plupp.
Ja.
Aber dann waren sie auch sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob der Strom wirklich so stark gewesen sein kann, dass er davon sterben kann. Aber ich glaube, so einen kurzen Herzaussetzer wird er schon gehabt haben.
Also so wie er umgefallen ist, war es auf jeden Fall.
Ja. War schon knackig auf jeden Fall.
Ja, und schnell reagiert, weiß ich auch nicht. Also die Band hat ja erst nochmal weitergespielt und gedacht.
Ja, aber es kam ja dann gleich auch ein Security auf die Bühne. Oder zumindest so ein Pfleger. Von daher war schon schnell genug.
Ja, er hat es ja alles geschafft und so. Und wer weiß, vielleicht sind die ja bald auf Platz 3 der Albumcharts.
Allein deswegen. Das war alles Absicht.
Genau. Dann brauchen sie so ein Hologramm-Cover auf dem Album. So, kennst du ja noch diese Dinger, die man links und rechts halten konnte mit so Wackelbildern?
Ja, Wackelbild, ja, genau.
Fand ich super hier von meinen Playcards hier, von meinen Sticker-Alben für die Bundesliga. Da hab ich sowas auch.
Ja.
Ziemlich cool.
Ja.
Da steht aber er.
Noch
da
eine schön.
Er. Entschuldigung.
Zum Abschluss von unserem, das steht jetzt nicht auf der Liste, aber egal, Klatsch und Tratsch, eine coole Bühnenaktion war von dem Bassisten von Dropkick Murphys. Habt ihr das Video gesehen?
Nee.
Wo die waren, hatten einen Auftritt gehabt, Dropkick Murphys, und haben irgendwie, ich glaube, irgendeinen Song von AC/DC, Highway to Hell oder so, und es waren halt eben 20, 30 Fans auf der Bühne, halt irgendwie Party und so, und irgendein Arschloch hat halt gemeint, er müsste einen Hitlergruß machen. Und Bassist von Dropkick Murphy sieht das halt, nimmt seinen Bass runter, geht hin und haut dem Typ aufs Maul. Aber sowas von. Also hatten dann auch echt richtig verdroschen. Ich bin ansonsten jetzt nicht kein Freund von Gewalt, aber das wäre dann auch so ein Moment, wo ich denke, so, da würde ich wahrscheinlich auch mit meinen Prinzipien brechen. Wenn so ein Arschloch bei mir auf der Bühne steht und da meint, er müsste einen Hitlergruß machen. Er ist halt echt hin, hat den Typ geschnappt, hat ihm einen auf die 12, hat ihn auch nach hinten dann gezerrt. Und dann kam halt auch dann noch Security und irgendwie Roadies und haben dann halt das Arschloch dann irgendwie auch rausgeschmissen und so. Und dann ist er nach vorne dann halt und hat auch ein paar Blessuren gehabt, hat auch geblutet aus dem Gesicht und hat dann halt gesagt, Nazis haben hier nichts zu suchen, und das Publikum so, yeah, und so. Also stark. Das war mal eine geile Aktion. Fand ich sehr geil. Das war mein Statement, und sowas braucht es letztendlich auch, weil ich weiß nicht, und es zeigt auch, es geht. Ja? Also alle Bands, die halt immer wieder dann so rumeiern mit irgendwelchen. Du kannst dir als Band erstmal grundsätzlich deine Fans natürlich nur schwer aussuchen. Auf der anderen Seite kannst du halt auch ein ganz klares Statement machen. Und jetzt auch ohne Gewalt hätte das geklappt, wenn er gesagt hat, hier so ein Scheißdreck hat hier nichts zu suchen.
Ja.
Das fand ich sehr cool. Ja. Also Dropkick Murphys, Daumen hoch. Coole Sache.
Okay. Wollen wir so nach, ich glaube, gefühlten 1,7 ungefähr zum Thema der Woche kommen?
Boah, ja, jetzt noch, echt?
Machen wir es schnell.
Jetzt haben wir schon angefangen.
Jetzt haben wir es schon erwähnt, komm. Machen wir schnell.
Eigentlich ja.
Da, genau. Hüpf durch.
Ja, also es ging, ich habe ihn ja vorhin schon erwähnt, um einen Artikel in dem Fachmagazin Die Welt. Und es ist immer wieder ein Traum, wenn sich Mainstream-Medien mit Metal beschäftigen. Das war schon immer so. Es gibt ein paar legendäre Artikel auch vom Spiegel, wo dann Bandnamen falsch geschrieben werden und so. Und Die Welt hat sich jetzt mal dem Thema gewidmet, warum Heavy Metal trotz Plattenkrise boomt. Und da geht es halt eben darum, dass halt Metal-Bands im Vergleich zu anderen Musikrichtungen, ich denke, in der Klassik wird auch noch recht viel verkauft, aber andere, also gerade Popmusik, so die populäre Musik, was so in den Charts rum ist, die haben halt wirklich zu kämpfen, weil die haben halt früher Millionen von Platten verkauft und mittlerweile auch nicht mehr. Und da geht es halt eben auch um Wacken natürlich, wie viel die haben also für den August jetzt Wacken auch schon wieder 75.000 Tickets verkauft. Und Metal ist ein riesen Business. Es gibt auch mittlerweile ja diese Kreuzfahrten, so 70.000 Tons of Metal und so. Kiss hat seine eigene Kreuzfahrt mittlerweile. Da ist, glaube ich, dieses Jahr auch schon die dritte, wo dann die Kiss halt irgendwie machen dann mehrere Sets, unplugged und plugged und das komplette Programm. Und sie interviewen dann halt eben auch den Sachsen-Sänger, den Biff Byford, der halt eben einfach sagt, das ist halt, Metal ist halt ein Genre, das, wo die Fans halt auch nicht wegsterben, sondern das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Volksmusik. Die wachsen immer nach und die Alten sind dabei, die Mittleren sind dabei und die Jungen sind dabei und das ist halt ein Genre, von einer das eine hohe Treue halt eben und sowas hat. Und so oberflächlich wie dieser Beitrag ist, wie gesagt, welt.de kann man sich denn durchlesen, warum Heavy Metal trotz Plattenkrise boomt, fand ich das schon einen interessanten Artikel insofern, dass es halt auch so ein bisschen meine Beobachtung auch bestätigt, weil die Metal-Szene und auch die Metal-Labels eigentlich als erste eigentlich auch sehr kreativ waren. Mhm. Und wir haben es ja, ihr habt es ja vorhin erwähnt mit Sondereditions und da gab es eine Büste oder so, was da eigentlich sonst halt eben nur sag mal, auch bei DVD-Editionen von irgendwelchen Filmen hast, so wie Herr der Ringe, ne, wo es dann irgendwelche Buchstützen gab und so.
Ja, ja.
Und das muss ich sagen, das ist so, ob das SPV ist oder ob Metal Blade oder andere Labels, die waren eigentlich mit als erste extrem kreativ, was das angeht. Wie kann ich zusätzliche Anreize schaffen für die Fans, einfach dann die Sachen auch zu kaufen. Ne? Und das ist mit Sicherheit halt eben auch A, der Tatsache geschuldet, dass halt eben vielen Metal-Labels auch echte Fans arbeiten, ja, die das halt eben natürlich auch als ein Business sehen, aber auch irgendwie aus Fansicht. Und B, natürlich immer noch der Tatsache geschuldet ist, dass wir halt einfach auch loyale Fans sind, die dann auch sagen, hey, es gibt eine neue Platte von meiner Lieblingsband, sagen wir jetzt mal Amon Amarth, und es ist jetzt vielleicht wirklich nicht die allerbeste Platte, die sie je gemacht haben, aber es ist halt mein Sound, es ist meine Band und da kommt, ich brauche die Platte. Ja, boom, da greife ich blind zu und ich glaube, dass du in gerade in der Popmusik, du kannst bei einem Album von vielen Popmusikern nicht blind zugreifen, weil dann sagst du dann, ja, nachgelassen oder hat nicht mehr so Hitpotenzial oder sowas. Ja, und dann war halt eben, das war ein schöner Hinweis jetzt hier auch in unseren Notizen. Am Ende des Artikels steht dann, es hätte auch was damit zu tun, dass die Szene, dass die Szene mittlerweile sehr tolerant ist. Wobei Toleranz ich da jetzt gar nicht so
als. Das war sie als, doch immer eigentlich.
Früher war Metal, wird hier lange, wird der, wer war das lange, muss ich jetzt mal gerade gucken. Labelmanagerin Antje Lange von Century Media hat dann gesagt, zudem habe sich die Szene zu einer sehr toleranten Gemeinschaft entwickelt, was grundsätzlich stimmt. Also wenn du heute in Metal-Clubs gehst, ich habe es ja jetzt, wie gesagt, wie ich im Titty-Twister war, auch gesehen, das sind Kurzhaarige, Langhaarige, da war einer mit dem Iro und so, das ist deutlich besser geworden, das war ja früher nicht so. Früher war Metal mehr eine Männersache, heute haben wir auch viele Frauen dabei, sagt Lange. Das Image der harten Kerle stimme so nicht mehr. Homosexualität beispielsweise sei kein Tabu. Es gibt massenweise, so das Zitat von der Frau Lange, massenweise offen schwule Metal-Sänger, also von Massen, weiß ich nicht, sagt Lange, und sämtliche Fans sagen, na und, das ist uns doch egal, Hauptsache du bist Metal. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass keiner, also ob Judas Priest jemals einen Fan verloren hat, weil mittlerweile auch jeder weiß, dass der Sänger, Metal-Gott genannt, schwul ist, ich denke nicht. Und es ist schon so, dass das, glaube ich, halt eben, es ist halt eben einfach kein Thema. Ja, du bist Metal und wenn du Metal auf Metal stehst, dann bist du eigentlich automatisch. Ist so, du gehst in den Club rein, also ich habe es jetzt im Club halt eben erlebt, habe ganz laut Slayer gerufen und da kam einer an, ey geil, bist du auch Slayer-Fan? Sag ich, ja klar. cool, ja, und nimm dich in den Arm und so. Und das hast du halt bei vielen anderen Szenen, glaube ich, nicht. Insofern stimmt das mit der Toleranz und mit dem Aufeinanderzugehen, stimmt schon. Also das ist aber auch was, was für mich auch den Reiz dieser Szene ausmacht. Und viele verstehen das halt nicht. Also die sehen halt eben dann diese aggressive Attitüde, die schwarzen T-Shirts, ja, und da steht dann Cannibal Corpse drauf und dann denken sie halt gleich, wir fressen alle kleine Kinder. Und ich weiß nicht, also die ganzen Festivals und Konzerte, wo Metal gelaufen ist, waren immer extrem man hat eine sehr große Nähe zueinander und das hängt halt viel auf. Ja. Auch im vorhin erwähnten Moshpit. Ich habe das so oft erlebt, auch dass ich selber auf die Fresse gefallen bin und sofort waren viele Leute da und haben mir hochgeholfen. Ja. Und insofern stimmt das schon, aber jetzt da diese Homosexualitätskiste dann noch einzubringen, fand ich sehr spannend.
Es ist eben immer noch keine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Aber das ist eine Gesellschaftssache. Das ist jetzt keine mittelspezifische Sache, das ist ja immer noch eine Gesellschaftssache.
Ja, sicher. Also es ist eigentlich dadurch, dass es immer noch ein Thema wird, wie viele andere Sachen sind halt eben, ich sag mal, ich glaube eher, das ist das eine und die andere Seite ist, glaube ich, dass halt einfach Metal und der Metal-Szene, die ja immer noch gerne halt als dumpf und dämlich und gewaltbereit und sowas halt bei vielen gesehen wird, dass das eben nicht stimmt. Und ich habe es irgendwann mal in einem Podcast gesagt, ich habe schon auf so Country-Konzerten, wo ich auch nie damit gerechnet hatte, habe ich dann auf einmal gar, haben die sich da aufs Maul gehauen oder so. Oder du musst nur mal auf die Wiesen gehen, wo Volksmusik gespielt wird.
Ja.
Gut, da ist halt dann auch massiv Alkohol im Spiel, aber auf einem Metal-Konzert wird auch viel getrunken, so ist es nicht.
Oh, ja.
Und wenn du mal auf der Wiesen in München warst, da gehst du echt, da bist du froh, wenn du auf dem nächsten Metal-Konzert bist.
Ja. Kannst du mal entspannen.
Also das ist schon sehr strange. Aber wie gesagt, diesen Aspekt, dass Metal-Platten sich nach wie vor halt eben sehr, sehr gut verkaufen, fand ich sehr spannend. Und CDs kaufe ich deutlich weniger, seitdem man downloaden kann. Das ist schon so. Und seit Spotify sowieso. Und wenn dann echt Sondereditionen. Also mir geht es so.
Ja, aber mittlerweile sind auch Sondereditionen eigentlich kein Sonder mehr, das würde ich fast ehrlich gesagt sagen. Also früher waren die Digipacks eine Sonderedition, da musstest du Glück haben, wirklich welche zu kriegen.
Inzwischen ist ja das normale Album schon ein Digipack.
Wollte ich gerade sagen, die Doppel-CDs, so, du kannst zwar immer noch für einen Euro weniger die normale CD holen, aber das, was früher was Besonderes war, wird eigentlich, meiner Meinung nach zumindest bei Metal-Alben, immer als Standard mittlerweile geliefert.
Ja.
Das ist so, ja. Das ist so. Also auch weil wir das Thema hatten vorhin Artwork, du hast mittlerweile echt Poster dabei oder irgendwelche aufwendigen Sachen. Das ist.
Das ist
so.
Also auch wenn ich die Scheibe nicht besonders gut fand, aber die Waterscat von der OPEF, das war immer noch ein wunderbar eingepackt. Das war sozusagen als Brief aufgemacht und die Rückseite musstest du wirklich halt auch wie ein Brief dann halt aufklappen und alles drum und dran und dann war halt da dann die CD drin und alles. Das war also wirklich sehr schick gemacht.
So das, was kreativ, ja.
Spontan als erstes einfällt auf jeden Fall, wo ich dann bis jetzt noch dann sage, okay, das Cover oder die Aufmachung fällt dir sofort ein als positiv.
Ja, ich habe als die CDs rauskamen mit diese Color-CDs, die fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Die erste Color-CD, die ich hatte, war glaube ich von Nemic. Die war einfach mal komplett rot auf der Rückseite. Also das vorne normale Artwork sah ziemlich cool aus so und die Rückseite war eben komplett rot. Allein so eine Kleinigkeiten sind dann halt schon ziemlich cool. Ich meine, das, was jetzt halt fast schon normal ist, dass die Künstler da beispielsweise LP-ähnliche CDs rausbringen, wo selbst die Rückseite halt schwarz und mit kleinen Rillen ist und dann trotzdem noch abgelesen werden kann vom Laser, ist inzwischen schon fast normal eigentlich. Aber damals war das halt echt cool.
Ja. Also solche Kleinigkeiten. Ich habe mir jetzt sogar so eine Deluxe-Ausgabe gekauft von mit der CD und tatsächlich sogar noch einer Vinylplatte, Doppel-LP, wobei ich nicht mal mehr einen Plattenspieler habe, von dem Storm Corrosion Projekt von Michael Ackerfeld von Opeth und weil der Name gerade fiel, und dem Stephen Wilson von Porcupine Tree. Die Platte ist sehr ruhig und passt eigentlich jetzt inhaltlich, also vom Format her eigentlich auch gar nicht in unseren Podcast, weil das ist definitiv kein Metal. Aber das Artwork hat mir halt super gut gefallen. Das ist auch ein nicht besonders bekanntes Bild, aber halt eben auch hat so ein wunderschönes Cover halt und alles, die ganze Aufmachung ist sehr schön. Und da ging es mir halt auch so. Und dann, klar, und dann auch halt Ackerfeld und Wilson auf einer Platte ist dann für mich dann halt schon echt ein sicherer Kauf. Und ich glaube, man kann halt eben auch, was viele unterschätzen, dass halt Metal viel auch mit Ästhetik zu tun hat. Ja, also auch wenn ich das Artwork sehe von zum Beispiel Death Metal Bands, jetzt mal Behemoth zum Beispiel, die fantastische Cover teilweise gehabt haben. Ja. wo du einfach, da merkt man auch, dass einfach auch zu diesem ganzen Musikstil eine sehr eigene und eine sehr spezielle Ästhetik auch gehört. Und ich glaube, deswegen sind wir halt für Visuelles auch tatsächlich sehr empfänglich. Und auch die Plattencover von Nevermore zum Beispiel, von den letzten Nevermore-Sachen, zum Beispiel auch diese DVD Hero of the Voyager von Nevermore, die als DVD, als Live-DVD, finde ich, absolute Katastrophe ist, weil der Sound ist unterirdisch scheiße. Aber die Aufmachung dieses DVD-Packs, das sind also so zwei DVDs und dann nochmal die ganze Live-Auftritte halt als CD dabei, das ist so eine Box, also sensationell gemacht. Und da gebe ich dann halt eben auch gerne mal 40 € oder sowas aus, weil es einfach dann so ein stimmiges Ding ist. Und nochmal, das hast du halt bei allen Madonnas dieser Welt ganz selten.
Oder nicht dabei.
Lady Gaga oder sowas, dass du dann halt eben das wirklich ein Gesamtkunstwerk ist. Und das finde ich halt gerade im Metal extrem stark, dass das ganz stark vorhanden ist.
Ja, da hast du aber auch viele Schwankungen. Also dadurch, dass du halt eben auch viele, sehr, sehr viele Underground-Bands hast, da hast du doch auch eine sehr große Streubreite, sag ich mal. Da hast du eben auch teilweise Sachen dabei, die so absolut scheiße aussehen, wo die Band aber eigentlich sonst gute Musik macht. Also ich glaube, das nimmt sich da nicht wirklich viel. Da gibt es keine, da kann man nicht pauschalisierend sagen, im Metal sind die Cover immer ziemlich geil. Es stimmt.
Ich suche gerade den Namen. Es muss stimmig sein. Also auch sowas wie, so, ich stehe jetzt auch, glaube ich, an einer neuen Platte arbeiten, nicht Marduk, aber das ist teilweise Proclamation oder wie sie heißen. Ich bin gerade am Schauen, wie die Band heißt. Das ist ganz, die haben Cover, die sehen eigentlich ähnlich aus, ähnlich wie es bei Celtic Frost war, ne? Wo du die Cover halt eben auch in der Anfangsphase immer so mit Logos und sowas gearbeitet haben. Das muss gar nicht so jetzt wie bei der Veto, dass da ein Kunstwerk von 1870 drauf ist oder so. Aber ich glaube, wenn das stimmig ist, also wenn das halt eben auch einfach zur Band passt, zu ihrer Aussage passt und auch zu ihrer Attitüde, dann ist das irgendwie, es ist halt glaubwürdig und es ist stimmig mit dem gesamten Bandkonzept. Und du hast halt gerade bei Popplatten, du guckst aufs Cover und du siehst halt die Sängerin. Ja. Oder bei Klassikplatten auch, du siehst dann den Flötisten oder den Geiger. Ja. Und da passiert halt einfach, denke ich, in unserem Musikstil passiert einfach mehr. Da ist mehr auch mit Bildern, mit Visuals und so mitgearbeitet. Und die müssen, du hast ganz absolut recht, es ist nicht immer dann wahnsinnig geil. Aber es ist ehrlich.
Zumindest geben sie sich Mühe, ja, das kann man durchaus sagen.
Und versuchen auch eine gewisse Konsistenz zu haben und irgendwie, dass es halt auch zu der Musik oder sowas passt. Ne? Ja. Gut. Ja. Wollen wir die Scheibe der Woche auslassen? Weil
niemand sie kennt. Und Caro sie vorgeschlagen hat und nicht da ist.
Und ich habe echt nur zwei Songs davon gehört und dann auch.
Lass mich raten, Black?
Ja.
Nee, nicht?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Imperium Dekadenz?
Ja.
Ja.
Ist halt Black Metal, ne?
Ah, doch.
Ja.
Ja, ja. Ist ja so epischer Black Metal.
Mhm.
Aber schon sehr, sehr, sehr Black.
Hm.
Ist halt so rumgekreischt, ne? Aber, ja.
Also für unsere Hörer, jetzt haben wir es schon angeteased, wir wollten eigentlich Scheibe der Woche, hat Caro vorgeschlagen, die neue Imperium Dekadenz, Meadows of Nostalgia. Ich habe reingehört, ich habe einen Black Metal Anspieltipp der Woche, insofern ich kann schon was damit anfangen, aber also mir hat es nichts gesagt.
Was mir gerade noch einfällt, habt ihr das mit Karach an Grenn mitbekommen? Weil wir gerade bei Black Metal und epischem Black Metal sind.
Was ist da los?
Nee. Die sollten ja am Freitag in Cottbus spielen.
Ja.
Zusammen mit Flash God Apocalypse
und ja, so. Ja, jetzt letzte Woche Freitag, ne?
Ja, war ja nicht, ne?
Wieso nicht?
Weil Bombenfund.
Ach, bitte.
Okay, ja, cool. Ja, da war dann halt nichts, ne? Ich habe ja lange überlegt, ob ich noch runterfahre nach Cottbus. Und Georg und ich, ein Bekannter von uns, ist ja hingefahren. Der hat sich auch geärgert.
Der ist echt hingefahren, ja?
Der ist hingefahren oder war auf dem Weg oder so, als er dann gehört hat, nee, ist nicht. Und er ist wohl sogar mit der Bahn hingefahren, die Arme.
Na gut, mit der Bahn ist in dem Fall vielleicht sogar noch besser als mit dem Auto, weil mit dem Auto bist du dann halt schon da. Und mit der Bahn kannst du dann zwischendurch aussteigen.
Ja gut, ein Auto kannst du auch wenden, oder?
Naja.
Auf der Autobahn, also hallo.
Das haben schon manche probiert, bei manchen ging es nicht so gut aus.
da kommen diese ganzen Geisterfahrer her. Das sind alles Leute, die zu Metal-Konzerten fahren. Und dann, was fällt aus? Und dann fahren umdrehen.
Ah. Ja, entweder Metal-Konzert oder Bombenfunde. Ne? Und dann zack, ist vorbei. Ja.
Direkt ja. Turn. Schlimm. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber war jetzt nur noch mal so ein kleiner Einspieler. Also Scheibe der Woche, wie gesagt, versuch mal die dann das nächste Mal wieder zu machen.
Könnt ihr ja trotzdem reinhören, Imperium Dekadenz stehen immer wieder für sehr guten Black Metal. Ja, mehr kann ich da jetzt auch nichts zu sagen.
Sie hörten unsere Werbeeinblendung von Georg. Ja, also kann man reinhören, aber wir machen lieber mal den Anspieltipp.
Ja, machen wir Anspieltipp auch. Genau, so, wer will jetzt als erstes? Der Dan macht jetzt nochmal als erstes.
Ach, ich will.
Ja.
Bayerischer Black Metal, Lunar Aurora, Lunar mit R und dann Aurora. Die letzte Platte, die haben sich auch aufgelöst. Das ist auch tatsächlich die letzte Platte, die sie gemacht haben. Horgast. Horgast. Ich bin selber kein Bayer. Es ist also das Geile an der Band ist, die Musik ist sensationell gut. Es ist tatsächlich bayerischer Black Metal. Also die Texte sind auf bayerisch. Gibt es dann einen Song, der heißt Geistervoid, also Geisterwelt. Oder Wetterleuchten, also Wetterleuchten. Berglichter, das ist auch genau so geschrieben, wie ich es spreche. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, ich will jetzt gar nicht auf diesen Trolligkeitseffekt, dass halt eben bayerischer Black Metal dann auch mit bayerisch funktioniert. Die Platte ist einfach sensationell geil. Horgast, wie gesagt, heißt die Band, heißt Luna Aurora und unbedingt mal reinhören. Haben insgesamt, also wenn ihr Spotify-Kunden seid, ich hoffe, wir featuren Spotify nicht so häufig, haben auch auf Spotify insgesamt 6 Veröffentlichungen drauf. Und ich, wie gesagt, die Horgast, die höre ich eigentlich ziemlich intensiv momentan, weil die ist sehr, sehr geil. Sehr stimmungsvoll. Und das ist so ein bisschen das, was mir bei der Imperium Dekadenz, das ist halt so sehr drückend nach vorne. Und was ich bei Luna Aurora toll finde, dass es sehr stimmungsvoll ist. Es ist auch sehr viel mit Naturgeräuschen und so. Es ist wirklich halt nicht ein Hörspiel. Also wir sind jetzt nicht wieder bei irgendwelchen Manowar-Geschichten mit Hörspiel, sondern es ist eine sehr stimmungsvolle Platte. Also kann ich sehr empfehlen.
Okay. Georg?
Mein Anspieltipp der Woche ist Torture Killer. Habe ich letztens erst entdeckt. Torture Killer machen groovigen Brutal Death Metal bis zu Grindcore, aber eben so mehr im Stile von Six Feet Under, wobei ich die gar nicht vergleichen will eigentlich. Ist auf jeden Fall ziemlich fett. Also ist nicht so super schnell, macht halt Laune durch diese Groovigkeit, die da drin ist. Und das Album Sura ist schon ein bisschen was älter. Ich mag es eigentlich auch nur Leuten empfehlen, die auch in dieser Schiene fahren, denn ansonsten gefällt es einem eigentlich nicht wirklich. Das ist schon halt eine recht spezielle Musikrichtung. Macht aber Spaß, muss ich echt sagen. Also das kann man auch immer hören, egal ob nur beim Autofahren, auf Arbeit. Auf Arbeit löst das nicht mal irgendwie großartig Aggressionen aus. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und machen halt einfach Laune. Also da kriegt man auch ein kleines Grinsen ins Gesicht, obwohl es da nicht unbedingt um die schönsten Sachen der Welt geht. Ja, Torture Killer, so wie es gesprochen wird, wird es fast geschrieben. Macht Laune.
Gut, dann übernehme ich mal Karos Scheibe der Woche. Das wäre die Arcona Decades of Glory. Und damit ist dann auch alles dazu gesagt. ja, bei mir hatte ich eigentlich noch vor der Folge überlegt, ob ich es nochmal ändere, weil eigentlich ist mein Anspieltipp der Woche eigentlich der letzten 2-3 Wochen gewesen und mittlerweile läuft bei mir was anderes. Aber erwähnenswert immer noch, Unexpect, Fables of a Sleepless Empire, Nachfolgescheibe von der Flash Aquarium, kanadischer experimenteller Progressive Death Metal mit Elektro-Einfluss und sowieso. Ja. Also im Endeffekt für alle, die sehr experimentelles Zeugs mögen, sei vor allem die Flash Aquarium empfohlen, weil da gerade halt wirklich halt sehr heftige Parts mit Elektro-Zeugs auch gemischt werden und alles drum und dran. Fables of a Sleepless Empire ist jetzt das Nachfolgealbum. Man ist insgesamt etwas konsequenter geworden. Also man hüpft nicht mehr ganz so schlimm in den Genres hin und her. Ich würde sagen, insgesamt fühlt sich die Scheibe auch ein bisschen entspannter an. Dafür ist man, was die einzelnen Parts angeht, technisch anspruchsvoller geworden. Also es ist sozusagen nicht mehr so viel Chaos, aber das, was sie jetzt sortiert haben, ist dennoch ganz schön happig zum Reinhören und etc. Also es macht auf jeden Fall immer noch gut Spaß, das Album. So viel dazu. Und da wir heute ja die Überleitung die ganze Zeit haben wie sonst was, will ich natürlich nicht verraten, was mein Anspieltipp der Woche dieser Woche wäre, sondern das machen wir dann in der nächsten Folge, wa?
Oh, was ein Cliffhanger. Ich bin jetzt so viel regt.
Ich kann es kaum erwarten. Ah. Vor allem das Versprechen nächste Woche.
Nächste.
Wenn sie uns darauf festnageln, du. Eieiei.
Ja, dann müssen wir diese Folge ein bisschen später veröffentlichen. Ja. Okay. In diesem Sinne, das war dann jetzt nach 1,5 Stunden haben wir in 30 Sekunden, das schaffen wir. Ja, in diesem Sinne, das war die, was war das jetzt, die 7.
Darf ich,
Folge.
Darf ich noch was zu dem Album von Caro sagen?
Zu der Arcona, Decades of Glory?
Ja.
Ja.
Denn da ist auch was, das ist ja eine russische Band und manche werden es vielleicht nicht finden unter dem Namen Arcona Decades of Glory, sondern vielleicht eher unter dem Namen Desidlet Paslavu.
Das müssen wir aber dann mal ausschreiben.
Das glaube ich, kriegt ja auch nicht unbedingt hin.
In der Linkliste das, bei Eternity Magazine.
Das ist außerdem auch eine Live-Compilation, um es nochmal zu sagen, eine 3-Disc-Live-Compilation mit insgesamt verdammt vielen 24, 36 Songs. Also wer das sich reinziehen will, ist einfach nur eine Live-Compilation, die anscheinend ziemlich fett ist. Arcona, wissen wir ja, diese Pagan-Mettler aus Russland. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht wirklich sagen. Live ist dieser lustige Wirbelwind da auf der Bühne immer wieder lustig und macht richtig Laune. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören und da kriegt man vielleicht auch von dem Album mal so ein bisschen die Live-Atmosphäre zu spüren, die sie da rüberbringen können.
Cool. Punkt. Alles klar. Punkt. So, jetzt mache ich aber zackig hier Schluss.
Ja, los, Schluss, aus, Ende. Tschüss.
Folge 7. Tschüss, das war der Georg.
Macht's gut.
Dann.
Servus, mach's gut.
Ciao. Und Maurice, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Eternity Net Talk.